dein neuer Lieblingspodcast.
Damn, son, where'd you find this?
Like we always do about this time.
Willkommen bei Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Heute wieder mit einer Retro-Specs-Folge Special Edition. Wir gehen zurück in echter Retro-Specs-Manier, zurück zu einem alten Retro-Specs-Folgenformat, was sehr, sehr beliebt war, wo sich Leute immer mehr gewünscht haben. Und wir haben eure Wünsche erhört, 3 Jahre später. Und kommen jetzt zurück. Wir begeben uns eigentlich zurück in den heißen, trockenen und musikalisch inspirierenden Süden der Vereinigten Staaten Amerikas. Willkommen bei Down South Teil 3. Houston, we have a banger. Natürlich Retrospects wie immer mit meinem Bruder Limmy von Limmy's Zone. Schön, dass du da bist, Bro.
Ey, Bro, freut mich, dass ich wieder dabei bin. Ja, wie du gesagt hast, schon krass, schon 3 Jahre her seit der Retrospects-Folge, die wir damals aufgenommen haben. Und ich würde sagen, let's get back to the formula, oder?
Auf jeden Fall. Mich interessiert das, du kannst auch ehrlich sein, aber ich finde, also wenn ich jetzt rückblicke, wir haben dope Sachen gemacht.
Mhm.
Klar, auch zum Beispiel 50 Get Rich or Die Tryin', Geburtstag und alles, aber ich fand die Down South-Dinger waren so meine Lieblingsfolgen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das Coole bei den Down South-Folgen, also zumindest so war es für mich damals und auch heute eigentlich, ist immer so das neue Entdecken. So, wir wissen, okay, wir begeben uns jetzt auf einer Region Südens, so sagen wir mal, wir haben 8-Ball und MGJ angeschaut, wir haben Memphis angeschaut, 3-6 Mafia, Juvenile, New Orleans.
Und Ghetto Boys.
Genau, Ghetto Boys auch, Houston. Und da war immer etwas dabei, was man noch nicht so kannte oder noch nicht so wusste und immer etwas Neues entdeckt hatte. Und das hat mir dort persönlich sehr gefallen. Und auch heute werden wir darüber reden, was eigentlich das Gleiche war. Weil das stimmt schon, alle anderen Folgen so, kennen wir ja die Alben, kennen wir ja so auch ein bisschen die History und zelebrieren das ja einfach. Aber das stimmt schon, was du sagst, geht mir eigentlich persönlich genau gleich, dass so das Eintauchen, das Neuentdecken in dem Süden da, in dem heißen, trockenen Süden der Vereinigten Staaten macht schon Bock. Ist schon nice.
Ja, Bruder, ich meine, am Ende des Tages können wir auch ehrlich miteinander sein, so, wir sind auch gottverdammte Nerds, so, weißt du, also ich weiß, das ist ein katastrophales Wort, aber
es ist,
wie es ist.
Es ist so.
Diese Research-Scheiße, dieses 3 Uhr nachts irgendwelche Videos gucken, irgendwie noisy Houston-Doku auf 240p auf YouTube glotzen, weißt du, während Leute dann antworten, dass du denen antwortest, weißt du, also warten darauf, dass du denen antwortest.
Ich und, schwöre dir, Bro.
Weißt du, irgendwie deine Oma on red lassen, so, weil du gerade noch irgendwie DJ DMD mit UGK Remix raussuchst von 1995, das ist schon erst der Lifestyle, so, also entweder verstehen es die Leute oder halt nicht.
Bro, ich schwöre es dir, die werden den Grind einfach niemals verstehen, wie es ist, wenn man schweißgebadet um 3 Uhr nachts aufwacht, um sich
ich weiß, das bringt dich jedes Mal zum Lachen.
Ich schwöre dir, um sich das 3 in the Morning Part 1 DJ Screw Mixtape irgendwo auf YouTube zu suchen und diese Cuts da noch zu finden, Bro, die Leute werden diesen Grind nicht verstehen.
Die Leute verstehen den Grind nicht, so, wenn man uns reden hört, ich sag's mal so, gut, dass wir beide Frauen haben und uns, weißt du, keine Sorgen machen müssen, was sowas angeht, weil das kann schnell in die falsche Richtung gehen, aber
No Diddy
an der Stelle. Nein, aber was ich an Retrospects liebe, ist immer so ein bisschen eintauchen in so eine andere Welt.
Ja, Mann, ja, safe.
Man muss dazu sagen, ne, bis auf, wir haben es immer nur US- und Frankreich-lastig gehalten. Ich hatte genau. Ja schon gesagt, vielleicht gehen wir dieses Jahr auch mal nach Deutschland, so, aber
safe.
Vielleicht ist das eine zu krasse Welt, wer weiß. Also.
Ja, mal schauen.
Aber gerade Südstaaten will ich, deswegen wollte ich darüber noch mal reden. Ich finde gerade Südstaaten macht richtig Spaß, weil ich finde, der Einfluss von dieser Musik ist in den letzten 10 Jahren so unfassbar deutlich geworden.
Ja.
Also so überkrass mit jedem neuen großen Künstler, der kommt. Nicht nur, dass die meisten aus dem Süden kommen, aber ich meine rein musikalisch und auch in so vielen anderen Bereichen, so vielen anderen Genres, weißt du, das reicht ja in den Pop rein, das reicht in die elektronische Musik rein, das reicht in die ganze Blogosphäre rein und alles, was danach gekommen ist. Und das ist alles, alle diese Sachen sind irgendwo, alle diese Wurzeln, die besprechen wir in diesen Down-South-Folgen. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, es macht Spaß, weil du hast einfach den direkten Vergleich.
Genau, weißt du? Genau. Und man weiß dann auch, woher es ein bisschen herkommt, so, dass man nicht denkt so, ah, okay, das ist jetzt etwas, was jetzt zum Beispiel Travis Scott oder Drake so erfunden hat, sondern nein, so, dass die Leute inspirieren sich auch von diesen Leuten, die wir ja besprechen.
Safe, zu 1000%. Ich meine, dazu kommen ja noch, weil die Artists, die wir heute besprechen, beziehungsweise die Musik, die wir heute besprechen, die hatte einen unfassbaren Einfluss, vielleicht sogar noch stärker als der von, auch wenn das jetzt unfair ist zu vergleichen, aber vielleicht sogar noch stärker als der von 3-6 Mafia und Memphis, weil das hatten wir ja auch damals besprochen, wie krass sich auch diese Flows und die ganzen 808-Produktionen sich etabliert haben. Aber ich glaube, heute ist noch mal auf einer ganz anderen Ebene. Und wir beide haben auch lange überlegt, ne? Gehen wir nach Florida rein, weißt du, machen wir irgendwie Trick Daddy oder vielleicht doch irgendwie Miami Bass oder wollen wir in Atlanta bleiben, vielleicht Outkast machen oder doch Anfänge 2000er,
T.I.
und so halt mit Luda, mit Jeezy, mit T.I. einfach so und Gucci hast du dann einfach so ein Vierer gespannt, was eigentlich sich so den Titel der Hip-Hop-Hauptstadt an sich gerissen hat damals schon.
Genau,
und ja, aber ich fand's, es war der richtige Weg, nochmal zurückzugehen und nochmal Down South halt eben nicht im 21. Jahrhundert zu machen, sondern nochmal ein bisschen auf 90s zurückzuschauen und dann so ein bisschen die Entwicklung in die 2000er rein und diesen ganzen Einfluss abzuchecken.
Safe.
Deswegen, das Sentiment, mit dem wir in diese Folge gegangen sind, ist, wir haben in Houston irgendwas vergessen. Ne? Also wir haben Ghetto Boys und Rap-A-Lot besprochen. Wir haben UGK besprochen, die aus Port Arthur kommen, was ja nicht weit von Houston ist. Aber es gibt da noch eine bisschen andere Welt, die wir eigentlich nur, ich glaube, wir haben die nur erwähnt.
Ja.
Und wir haben den Künstler eigentlich nur erwähnt, aber nicht wirklich, sind wir nicht tiefer reingegangen. Und deswegen heute bei Houston, We Have a Banger, würde ich sagen, gehen wir zurück in die viertgrößte Stadt der USA. Ich habe nachgeguckt, mit mittlerweile über 6 Millionen Einwohnern, einfach nur in der Metropolitan Area. Und regelmäßig heißen Temperaturen von über 33 Grad. Eine der einflussreichsten Städte im Hip-Hop. Und als letztes Segment, bevor wir über die einzig wahre Person sprechen, will ich nur ein bisschen so einen Blick auf Houston werfen.
I'm so Houston. DJ Screw would be proud of me. Big Mello would be proud of me. Yeah. And I'm so Houston.
Wer zum ersten Mal nach Houston kommt, kann immer noch so ein bisschen von der ganzen, wenn man da hinkommt, von dieser Zersiedelung und von der flächenmäßigen Verteilung der Stadt verwirrt sein. Also alleine flächenmäßig ist die Stadt riesig, hat natürlich auch viele Bewohner, aber die Bevölkerungsdichte ist weniger als halb so groß wie die von Los Angeles. Ich war ja im September in LA und das zieht sich ja auch brachialst, weißt du, wo dir platzt der Kopf, aber du hast da auch extrem viele Menschen trotzdem noch eingepfercht und das ist in Houston komplett anders. Also Houston hat so eine sehr zum Teil auch irgendwie chaotische Geschichte an sich. Und das hat auch damit zu tun, dass Houston sehr früh schon und die umliegenden Flächen in Texas von einem ganz großen Ölboom profitiert haben.
Genau. Ne? Ja, ja.
Du wirst ja auch, es spielt zwar nicht in Texas, aber es war ähnlich, du hast ja auch Killers of the Flower Moon geguckt von Martin Scorsese, wo es ja auch um das Thema mit dem ganzen Öl geht und die da waren es natürlich die Eingeborenen, die von dem Öl profitieren und die Weißen, die sich da probieren anzuschmiegen. Und in Texas hast du natürlich auch riesige Ölfelder und das hat diese Städte zu absoluten Anziehungspunkten gemacht. Ne? Und deswegen ist auch Houston extrem schnell in die Höhe geschossen, was Bevölkerung angeht, weil alle Leute wollten halt einen Quick Buck verdienen. Das war klar, weißt du, wo Öl ist, ist Geld. Und du weißt, Amerika ist einfach auf Geld geboren, auf Geld gewachsen. Und deswegen ist Houston entstanden mit so, in so einer Art Chaos. Jeder wollte hin, jeder hat irgendwie sein Brot gemacht und es gab nie, also es gab nie irgendwie so eine Stadtbauinitiative, die gesagt hat, okay, wir bauen jetzt diese Stadt auf, sondern aus verschiedenen Elementen, verschiedenen Bewegungen, verschiedenen Menschen ist diese Stadt entstanden.
Ja.
So,
ja.
Und es ist auch immer noch die einzige Stadt in den USA, wo es kein sogenanntes, wo es keine Zoning Laws gibt. Das sind so Flächennutzungsrechte. Du hast in jeder anderen Stadt in den USA so Zoning Laws, da ist ganz klar gesagt, wie müssen bestimmte Institutionen, wie müssen bestimmte Läden voneinander entfernt sein, wie, also in welcher Nähe dürfen die sein. Das ist wirklich in der ganzen, in dem ganzen Stadtbau von Amerika ist das tief drin. Als ich damals in Amerika gelebt habe, da hast du natürlich auch Zoning Laws, was Schulen anbelangt. Wenn du jetzt in einem Viertel wohnst, dann kannst du nur die nächstgelegene Highschool besuchen. Außer du reichst irgendeinen Antrag ein. Das ist nicht so wie, ich denke, in der Schweiz wird ähnlich sein, aber in Deutschland ist es so, wenn du sagst, okay, ich will jetzt, keine Ahnung, auf die Oberschule gehen oder auf das Gymnasium gehen, du kannst dich ja dann bewerben, weißt du? Also du kannst sozusagen versuchen, auf die Schule zu kommen, selbst wenn die 10 Kilometer entfernt ist. In Amerika ist es anders. Da hast du Zoning Laws und da heißt es, okay, du wohnst in Campsville, das heißt, du musst in Campsville auch zu dieser Highschool gehen, wenn es da eine gibt. Kann natürlich auch bedeuten, dass wenn du in einem Shit-Viertel lebst, gehst auch in eine Shit-Schule, so. Das genau, ist halt ja, natürlich genauso. Und das hat, hast du in Amerika auch für viele andere Sachen. Also du, da kann jetzt nicht der Stripclub direkt neben der Schule gebaut sein. In Houston ist es anders. Ja, also Houston ist anders. Houston hat so eine ganz willkürliche und chaotische Stadtlandschaft. Da hast du Wolkenkratzer, Highschools, Stripclubs, Restaurants, Parkplätze und dazwischen noch diese Millionen von Betonautobahnen, die einfach, weißt du, du kennst ja diese, du kennst ja diese Birdview-Fotos, wo dann einfach Autobahnen so, oder keine Ahnung, Need for Speed Underground 2, wo du das Gefühl hast, da sind einfach 46, weißt du, Autostraßen, die übereinander gehen, untereinander, einfach geisteskrank, und Houston ist genau so eine Stadt. Also das Chaos hat diese Stadt groß gemacht und trotzdem hat es eine extrem blühende Kunstszene. Du hast Riesenauswahl an Museen, du hast ein 17 Blocks umfassendes Theaterviertel. Ja, also es ist, es, also die Stadt ist am Poppen auf jeden Fall. Und ja, deswegen, oder auch nicht ohne Grund, hat Forbes Houston letztes Jahr zur coolsten Stadt Amerikas gewählt.
Okay, nice, nice.
Basierend an der ganzen, an der Menge an kulturellen Einrichtungen, Menge an, an Grünflächen, die es gibt, einfach weil die Stadt so breit gezogen ist und so, so zersiedelt ist, hast du natürlich auch sehr viele Parks und alle möglichen Sachen und ethnische Vielfalt. In keiner anderen Stadt Amerikas hast du so eine krasse Verteilung von, also so, so eine eigentlich ebene Verteilung aus Weißen, Schwarzen, Latinos und Asiaten. So, sogar besser in dem Sinne verteilt, also ausgeglichener verteilt als LA oder New York.
Krass.
Und das alles macht Houston irgendwie aus, nur um euch so ein Gefühl zu geben, wo wir uns gerade befinden und was eigentlich der Vibe in dieser Stadt ist. Und trotzdem diese Hitze, diese Weiten, alles in Amerika ist alles groß, in Texas ist alles größer.
So. Ja, ja.
Und deswegen sind auch die Rapper und die Sounds und die Mentalität ist in Texas auch größer. Die Leute sind extrem stolz. Die Leute sind extrem lokal basiert. Das werden wir jetzt gleich besprechen. Und deswegen ist Texas so besonders. Deswegen sollst du halt mit Texas nicht messen.
Safe. Nice.
Deswegen kommen wir jetzt endlich zur, zu der Persönlichkeit, die Houston und die Houston geprägt hat wie kein anderer, würde ich behaupten. Und ein Mann, der Houston für alle Zeiten eben Hip-Hop verlangsamt und damit auch unsterblich gemacht hat. Und das ist DJ Screw. Bruder, ich habe jetzt genug geredet. Was, also kanntest du oder hattest du dich schon vorher so mit DJ Screw beschäftigt? Gab es da so Schnittpunkte bei dir oder war das eher weniger?
Ich würde sagen, also wenn es jetzt um ihn selber als Artist und als Persönlichkeit geht, dann habe ich ihn relativ spät so entdeckt, kann man sagen, wo ich ihn wahrgenommen habe als jemanden, der jetzt DJ war und der so sein Style entwickelt hat, so auf den wir auch kommen werden, so worüber wir auch reden werden, das berühmte Chopped and Screwed. Weil ich habe schon, bevor ich über ihn gehört habe, habe ich ja schon Tracks oder jetzt sogar auch ganze Alben, die ja Chopped and Screwed genannt wurden, gehört. Yes. Und das ist ja eben, das ist ja DJ Screw 1:1 so. Und erst später dann habe ich über ihn das erste Mal gehört. Ich glaube, das war sogar bei dieser, es gibt ja so eine Netflix-Doku, die heißt Hip-Hop Evolution. Und die, ja. Und da gab es eine Episode, da ging es wirklich auch um DJ Screw selber. Und das war wirklich so das erste Mal, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, wo ich wirklich über ihn gehört habe und dann so seine Story ein bisschen verfolgt habe und gesehen habe, ah, okay, so das ist er, der das Ganze sozusagen erfunden hat und woher der Einfluss auch kam. Und ist eigentlich insane, so, wenn man sieht, was für einen großen Einfluss der hat. Und wie wenig man oder von ihm hört und auch weiß eigentlich.
Es ist insane, ja.
Also es ist wirklich, weil wenn man das auch so sieht, also beziehungsweise, das ist ja, wir haben ja über die Ghetto Boys geredet in der letzten Down South Episode. Und das war ja so Hardcore, Horrorcore, Hip-Hop, so, mhm. Wofür auch Houston bekannt war. Und wie du sagst, also ich finde, das kann man noch schön so vergleichen. So, du hast vorhin gesagt, ja, Houston ist sehr chaotisch, sehr großflächig aufgebaut und eigentlich so im ähnlichen Stil entwickelte sich dann in der Southside der Stadt eben so dieser verlangsamte Sound, so etwas ganz anderes, etwas ganz Neues als jetzt das, was die Ghetto Boys gemacht haben. Und eben, das war so das Chopped and Screwed, wie man das dann später nennen sollte.
Safe, ja. Ich hatte, als ich 14, 15, 16 war, einen sehr guten Freund, Luis, Shoutout, solltest du das hören. Ich hoffe, dir geht's gut. Der Bruder war 2 Jahre älter als ich, war voll drinne in allen möglichen US-Rap-Filmen. Der war so mein, ich habe zu ihm aufgeschaut, der Homie war so mein Mentor und der war extrem im, also sein Ding extrem waren so Mixtapes. Also Bruder, der Homie hat mir alles gezeigt. Der war voll auf Clips hängen geblieben. Der kannte jedes Wayne-Mixtape, also die ganzen The Draw 3 und so, diese Sachen. Mhm. Aber hat sehr früh so Südstaaten-Sachen verfolgt. Und ich bin früher immer eigentlich, wenn wir uns getroffen haben, ich bin immer mit einem fucking USB-Stick zu ihm nach Hause und hab mir einfach wirklich dann so jedes Mal, wenn ich da bin, 10 Gigabyte Musik runtergeladen oder nice. Einfach übertragen, weil der Homie das alles auf dem Rechner hatte. Und es war einfach Wahnsinn, so wie gesagt, im Kinderzimmer hocken und die ganze Zeit so, ja, geil, okay, krass, was ist das? Und wer ist Zero und wer ist Trade the Truth? Und oh, krass, ein neues Clips-Mixtape und oh, Heavy, Fabulous, Loso, was für ein Album, Alter. So, weißt du, diese ganzen Filme. Und der hat mir schon sehr früh so veränderte Versionen von Mixtapes gezeigt. Zum Beispiel eben von Lil Wayne.
Ja.
So, The Draw 3, so, und dann steht dort Chopped and Screwed und der macht das so an und ich hab mir erst gedacht, was ist denn, also ist dein PC im Arsch, Bruder, hast du ein Virus oder weißt du, ist irgendwas mit deiner Anlage schief, weil du die ganze Zeit so This is Lil Wayne. Ja, so, dann ging das und ich so, was zur Hölle ist das?
Ja,
so, und dann hat er mir eigentlich erstmal so Chopped and Screwed Musik vorgestellt und ja, das war so mein erster Berührungspunkt, aber damals habe ich das einfach noch nicht so, ich habe es noch nicht so begreifen können, so nicht so richtig fassen können. Und dann nach Amerika, so kurz nachdem ich in Amiland war, da wurde ja schon A$AP groß, A$AP Rocky.
Mhm.
Und gerade sein erstes Mixtape damals, Live Love A$AP, was für mich immer noch ein Meisterwerk ist, was ja dann irgendwie, das kam ja Ende 2011 und da hattest du schon sehr viel Südstaaten-Einfluss. Und das war crazy, so ein, weil ich meine, Homie, jetzt klingt das lächerlich, aber für damals war Homie schon so eine Art Hipster-Rapper. Er war immer noch Straße, aber er war so trotzdem Hipster-Straße, weil er hatte jetzt nicht irgendwelche 3XL-Hoodies an oder sonst was, sondern er war schon so New York, ich finde nur auf Blogs, auf Online-Blogs statt Rapper und war so ein bisschen Geheimtipp-mäßig am Anfang. Und da war ja dieser Südstaaten-Einfluss crazy, so Funk-Sachen und Slowdown, weißt du, Reverb, Pitch-Down-Vocals und natürlich auch eben so Chopped and Screwed-Sachen. Er hat ja auch so auf dem Mixtape einen Song, der heißt Houston Old Head. Und da ist mir dann so richtig erst noch mal, also da habe ich erst noch mal diese Wave ganz anders verstanden, weil ich so krass fand, dass jemand aus New York diesen Sound aufgreifen würde und damit auch so brutal erfolgreich ist. Und dann habe ich so richtig erst gecheckt, so was Einfluss auch in den USA bedeutet und wieso Codes und Sachen, die etabliert sind, selbst wenn das 20 Jahre zurückliegt, wie die dann immer wieder benutzt werden, umgedreht werden und daraus was Neues entsteht. So, ich glaube, du kannst dir viel solche Sätze und so Geschwafel anhören, wenn es um Kunst geht, aber wenn du es dann am eigenen Leib erlebst, weißt du, wenn du dann richtig siehst, okay, krass, hier entsteht wirklich was, hier wird Geschichte genommen und daraus was Neues probiert, dann fühlst du es, dann verstehst du es erst richtig. Und dann habe ich eigentlich durch A$AP Rocky so ein bisschen diesen Chopped and Screwed Sound verstanden.
Mhm.
So, das war eigentlich so meine erste Berührung mit DJ Screw und mit dem Sound.
Aber das ist doch schön und die Essenz von Kunst, die du jetzt gerade beschrieben hast. So, wenn du etwas hörst oder siehst und du verstehst so die Essenz, woher das herkommt, ist doch einfach das Nice dran, oder? Vor allem jetzt so etwas wie Chopped and Screwed, du hast es ja vorhin selber gesagt. So, wenn man sich das anhört, so denkt man einfach, what the fuck ist das? So. Weil es ist so langsam, man denkt so, hä, was ist das so? Aber wenn man dann die Geschichte dahinter hört und versteht und weiß so ein bisschen, dann kann man das ein bisschen mehr appreciaten. Auf jeden Fall, ja.
Nice. wollen wir über DJ Screw sprechen
ein bisschen? Ja, safe.
So.
This man right here, man, DJ Screw. It started in my house, back in the game. I've been DJing for a long time. Back in 92, when I really started, well, back in 91, when I really started slowing the music down. And ever since then, the mixtapes, we've been freestyling.
Ja, DJ Screw heißt eigentlich Robert Earl Davis Jr., wurde 1971 in Smithville, Texas geboren, einer absoluten Kleinstadt. Und gemeinsam mit seinem Vater ist er dann irgendwann nach Houston gezogen. Erst wollte er eigentlich LKW-Fahrer werden, genauso wie sein Dad, hat dann aber in den 80ern den Breakdance-Film Breakin' gesehen und hat dann so erstmal so ist auf den Geschmack gekommen von Hip-Hop und hat auch den Plattenspieler von seiner Mom entdeckt und hat dann irgendwie Begeisterung für Musik entwickelt so und tatsächlich. Was ihn erstmal begeistert hat, war weder Soul noch R&B noch Hip-Hop, sondern es war klassische Musik.
Ja.
Und er hat dann angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, hat 7 Jahre lang dann Klavier gespielt, alle möglichen Etüden von Chopin gespielt und hat dann auch irgendwie so ein musikalisches Gehör entwickelt, dass er gar nicht mehr irgendwie Noten lesen musste, sondern konnte rein nach Gehör spielen und irgendwann hat sich aber dann auch sein musikalisches Interesse verändert, hat dann Soul- und Jazzplatten von seinen Eltern gefunden und hat dann angefangen, auf den Plattenspieler dort rumzuscratchen und wollte DJs nachmachen und hat dann auch entdeckt, dass er mit der Geschwindigkeit von der Musik spielen kann.
Genau, ja.
Wenn er die Platten so nach vorne und nach hinten schiebt. Und das war so das erste Mal für ihn bewusst werden, dass man irgendwie auch mit, dass Musik auch was mit Zeit zu tun hat.
Mhm.
Und dass man damit spielen kann.
Ja.
So. Und irgendwann hat er dann begonnen, selbst Platten zu kaufen. Seine Liebe für Musik wurde immer tiefer. Und eines Tages war ein Freund, ein Schulfreund von ihm zu Hause. Und der Schulfreund bemerkte, dass wenn Screw dann durch seine Platten ging, also wenn Robert Earl durch seine Platten ging und einfach Sachen auscheckte und nebeneinander parallel spielte und auch Sachen auflegte, vor und zurück ging, jedes Mal, wenn ihm eine Platte nicht gefallen hat, dann hat er angefangen, dort die Platten mit einer Schraube so zu scratchen und zu zerkratzen.
Mhm.
So, und der Freund fand das so komisch, dass er dort mit Schrauben irgendwie die ganze Zeit in diese Platten reingeritzt hat, wenn er die Scheiße fand. Dass er ihn fragte so, für wen hältst du dich eigentlich? Mhm. DJ Screw oder was? Und ab diesem Tag hieß dann Robert Earl Davis DJ Screw.
Nice, man.
So hat er seinen Namen bekommen.
Nice, nice.
Regelmäßig mit Auflegen und DJ sein hat er mit 12 begonnen. Mhm. Und tatsächlich Anfang der 90er, Screw hat selbst gesagt, im Jahr 91 hat er zum ersten Mal angefangen, eben mit diesen verlangsamten, mit seinen charakteristischen, typischen, verlangsamten Remixes anzufangen. So, und hat auch zum ersten Mal damit richtig experimentiert. Ab 92 war das dann sein Metier, ab 92 war das sein Fokus, ich mache DJ-Screw-Mixe und ich werde diese Songs automatisch verlangsamen. So.
Mhm.
Da kommt dann auch natürlich die Chopped and Screwed-Musik her. So.
Mhm.
Eigentlich Chopped and Screwed, ja, besteht eigentlich aus diesen zwei Elementen, ne? Also Chopped, dass du dann einfach dass du diese Samples, die du reinlädst, oder die Musik, die du dann einfach remixst, dass du dann die Edits, die Cuts reinmachst und so immer wieder den Song sliced sozusagen, immer in so kurze Abschnitte und Loops. Und dann mit Screwed bezieht sich ja eigentlich hier auf dieses Verzerren von der Tonhöhe. So, du manipulierst eigentlich so ein bisschen die Tonhöhe, das Timing des Songs, und erst durch diese beiden Sachen erhältst du dann diesen Chopped and Screwed Sound.
Ja, genau. Ja, er hat ja einen Cousin, der heißt Big Bob, und der hat selber gesagt, also als er erlebt hat, wie DJ Screw eben so das Tempo auch bei einem Plattenspieler so anpassen konnte, hat er so den Track Freshest Word von Mantronics so langsamer laufen lassen, so, und das war so der Punkt, wo Screw dann so wie die Faszination für diese Technik entdeckt hat. Und dann, wie du gesagt hast, so Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre, kam er an einen Punkt, wo er sagte, er wollte so ein ganzes Tape langsam machen. Und das, man muss sich vorstellen, so in dieser Zeit, so für die Leute, das war schon auch ein bisschen überwältigend, weil es war etwas komplett Neues, aber gleichzeitig so sein Umfeld oder die Leute, die seine Musik und seine Künste so gehört haben dann trotzdem so das Gefühl bekommen, ja, das hört sich aber trotzdem irgendwie gut an, was er macht, so, weil es ist ein bisschen komisch, eben, wenn man so hört, ja, okay, wie du gesagt hast, so, er choppt, er nimmt verschiedene Stücke so von etwas und mixt das neu auf einer anderen Frequenz sozusagen. Und wie du auch gesagt hast, sein Homie, der ihn DJ Screw genannt hat, so, wem fällt jemanden ein, so eigentlich die Songs so zu kombinieren, wie er das tut, aber er konnte das und er machte das unglaublich gut, weil eben, ich meine, jemand, der 7 Jahre Klavier spielt und ein Gehör für Musik hat, der weiß ja, was sich gut anhört und was nicht. Und er hat so seine Formula entdeckt und Bun B, ja, der Rapper von UGK, hat ja auch selber...
Legende.
Ja, Mann. Er selber hat gesagt, dass die ersten Screwtapes eigentlich nur Musik waren, so. Und die verkaufte er ja, also DJ Screw verkaufte ja seine Mixtapes selber, so, bei ihm, von ihm zu Hause aus. Und das war eigentlich nur Musik. Und er verkaufte so seine Tapes für so $10. Und er sagte auch, ja, okay, wenn du einen Shoutout auf dem Tape willst, so, dann für $12. Und für $15 bis $20 konntest du noch so ans Mic steppen und so deine Hood representen. Und dann später irgendwann mal waren das ja nur Mixtapes aus Musik und später waren das auch sehr viele Freestyle-Mixtapes,
safe,
die dann sich so etabliert haben.
Safe. Also, Chop, um das, mir war es wichtig, halt auch Houston zu erwähnen, weil ich finde, Chopped and Screwed alleine in der Art, wie es klingt und welches Gefühl es vermittelt, ist es komplett an die Stadt gebunden und an das Gefühl, was du in der Stadt hast. Deswegen habe ich auch diese Hitze erwähnt. Paul Wall, über den wir später noch sprechen, hat selbst mal gesagt, dass seinen Sound oder dieser Chopped and Screwed Sound so eine Art Trance ist, in die der Hörer versetzt wird. Mhm. Weil Screw Music ist eigentlich so richtig psychedelisch und so ethereal. Also es ist ja so richtig verträumt, verlangsamt. Die Musik, die Screw gemacht hat, die Mixe, die er gemacht hat, die sollten auch irgendwie widerspiegeln, diese Schwüle, diese Hitze, die in der Luft liegt, dieses Gefühl, wenn du im Auto durch Houston fährst, die Sonne gegen deine Windschutzscheibe prallt und du eigentlich so ein bisschen auch so dein Zeitgefühl verlierst, weißt du, sondern du fährst im Auto über Straßen, du achtest ja gar nicht mehr auf die Uhrzeit, sondern du bist halt in deinem Vibe drin, weißt du, also dieser Zeitverlust, den du spürst, auch den sollte auch die Musik in ihrer Form widerspiegeln. Und das hat er damit geschafft. Er hat ja manchmal zwei Platten parallel abspielen lassen, zweimal dieselbe Platte und hat dann so eine ein bisschen, also dadurch, dass er die eine dann immer wieder zurückgezogen hat oder verlangsamt hat, lief es dann parallel. Das heißt, du hast auch so ein bisschen diesen Doppelungseffekt gehabt von den Stimmen, weißt du?
Ja, ja.
Also das war gar nicht manchmal nur, weil er eine Platte dann weil er dann irgendwie zurückscratcht und das nochmal ablaufen lässt, sondern du hast zweimal parallel die Vocals laufen. Und viele verbinden mittlerweile ja den DJ Screw Sound ja auch natürlich mit Lean trinken,
genau,
mit Codein. Mhm. Darüber sprechen wir auch noch. Aber Screw selbst hat gesagt, dass eigentlich der Ursprungsgedanke war, dass du Musik machen willst, die sich so auch anfühlt, wie als hättest du einfach viel Weed gesmoked und würdest auf der Couch chillen, weißt du? Und
ja.
Und einfach so dich entspannen und einfach entschleunigen alles. So. Und sein Ziel war auch, wenn jetzt ein Rapper irgendwas Wichtiges gesagt hat, weil er meinte immer so, die Musik, Rap-Musik ist sowieso schon zu schnell und du hörst ja gar nicht, was die Person sagt. Und in seinen Mixes, wenn ein Rapper etwas gesagt hat, was er als sehr wichtig empfand, hat er diese Sachen noch mal extra wiederholt, weißt du? Auch manchmal natürlich mit dem Pitch gearbeitet oder fünfmal hintereinander denselben Song, denselben Satz gedroppt oder dieselbe Line gedroppt, einfach durch seinen Mix, damit es der Hörer dann einfach noch mehr und noch intensiver versteht.
Ja. So.
Also
du hast
natürlich sollte es eine Art Rausch sein, die du da auch spürst, nur durch die Musik.
Safe, du hast ja vorhin auch gesagt, eben, dass Houston ja eben ist ja sehr groß. Du kannst ja wirklich, also mit dem Auto, so kannst du irgendwie vom einen Ende zum anderen Ende ewig lang fahren. Paul Wall hat selber gesagt so, und das ist auch, also Tatsache ist auch, dass Houston eine sehr große Autokultur hat. Und weil es auch so großflächig ist, braucht man auch ein Auto. Und er hat selber auch gesagt, dass das Gefühl, so wenn du in Houston unterwegs bist und du in deinem Big-Ass Cadillac so durch die Hood rumfährst, Dass es einfach so dir das Gefühl gibt, du musst nicht irgendwie schnell von einem Ort zum anderen fahren. So, du fällst langsam so. Das ist so der Vibe. So, es ist warm, es ist schwül. Und deshalb hat er das auch so versucht zu erklären, woher auch dieser Vibe oder dieser Gedanke von Chopped and Screw kommt. Und zusätzlich auch noch, wie du gesagt hast, ist ja etwas Wichtiges auch noch das Lean, ja, das Hustensirup, der Hustensirup-Konsum. Ich meine, DJ Screw hat ja selber auch Lean konsumiert, oder, wenn ich mich nicht täusche?
Yes, ja.
Aber eben, das Problem ist ja, dass viele Leute irgendwie, also, was Tatsache ist wie das, es passt ja schon, wenn du Lean konsumierst und du dann in deinem Rausch bist, in Trance, dass du dann die Musik vielleicht besser verstehst oder mehr fühlst. Aber du hast gut gesagt, so, es ist nicht aus diesem Grund entstanden so. Es brauchte nicht das Lean oder das Hustensirup, um Chopped and Screw Musik zu machen. Sondern du hast gut gesagt, so, es war so eine eigene Idee. Aber, das finde ich eben noch lustig, Paul Wall hat selber gesagt, dass das Sirup und die Musik so wie etwas bei den Steaks ist so. So, du hast ja ein gutes Stück Fleisch und du hast einen Rotwein. Und das Wein bringt die Aromen aus dem Fleisch. Und er sagt, dass so ist es auch mit dem Sirup so. Der Sirup bringt eben so die Aromen aus dieser Screw-Musik heraus. So hat er selber in seinen eigenen Worten erklärt. Safe. So. Das ist schon crazy.
Ich finde, was wichtig ist, noch zu erwähnen, weil ich glaube, viele, die sich doch schon ein bisschen auch mit Lean an sich beschäftigt haben, die wissen natürlich, die kennen die Kultur, die haben schon gehört davon, dass wie viele Leute Lean-Overdoses haben, die wissen, dass Wayne gerne Lean getrunken hat und so, dass es auch dazu beigetragen hat, dass seine Stimme auch so kratzig geworden ist und dass die Kultur aus den Südstaaten kommt. Aber der Lean-Konsum ging halt auch nicht mit Chopped and Screwed Music einher. Also ich wollte sagen, der entstand nicht dazu.
Genau.
Sondern Lean haben tatsächlich schon die Großväter von den ganzen Screwed-Up-Musikern getrunken. Also gerade in Houston und in Texas an sich haben damals schon in den 40er, 50er, 60er Jahren Leute Hustensaft in ihre Getränke gemischt, in ihr Bier, in ihren Wein, in ihr Wasser. Also das wurde damals auch so als eine Art Betäubungsmittel benutzt, gerade für die Leute, die gerade auch in der schwarzen Community, aber auch all die Leute, die so extreme Blue-Collar 9-to-5-Jobs hatten, die dann in irgendwelchen Ölraffinerien arbeiten mussten oder die dann irgendwie bei der irgendwelche Eisenbahnschienen verlegen mussten, bei jeder Familienfeier, bei jedem größeren Get-Together wurde dort die Hustensaftflasche rumgereicht tatsächlich. Und das war aber damals eben noch nicht damit verbunden mit fetten Autos und Musikpumpen, sondern dieses kleine Beruhigungsmittel, wie der typische Flachmann, den du da in deiner Jackentasche hast, weißt du, da hat sich das dann irgendwann mal etabliert und durch die Entstehung von Hip-Hop dann in den 70ern, 80ern, dann in den 90ern war es voll angekommen. Und ich glaube, Lil Kiki war es, einer der Member von The Screwed Up Click, auch Rap-Legende aus Houston, der hat selbst gesagt, also Lean haben wir auch erst ab so 1994, 95 angefangen zu trinken bei den ganzen Sessions. Also das war nicht eine Sache, die Musik ist nicht aus dem Lean-Konsum entstanden. Das ist wichtig zu sagen. Genau. Aber das hast du ja auch gesagt, sondern es war eigentlich immer so ein bisschen Weed smoken, chillen und diese Schwüle und diese Hitze und diese diese beruhigte Welt sollte so ein bisschen wieder gespiegelt werden. Und Screw hat mit diesem Chopped and Screw, mit dieser Technik, mit diesem Song verlangsamen, mit diesen verschiedenen Shoutouts, die auf den Songs drauf sind, mit dem Slicing, mit den Loops, mit diesen Effekten, mit diesen Schraubeneffekten, wo du die Tonhöhe verzerrst oder das Timing änderst, der hat einfach eine ganz neue Soundwelt erschaffen damit, bis heute einen riesen Einfluss hat. Ich will noch zu seiner Arbeitsweise sagen, der Homie hat ja dann gemerkt, dass es lokal ziemlich populär wurde, seine Mixes, ja, Anfang der 90er, weil oftmals kamen Leute zu den DJs, lokalen DJs, und haben gesagt, kannst du mir einen Mix erstellen aus den und den Songs? Mhm. So, also du bist eigentlich schon hingekommen, entweder selbst mit Platten oder selbst mit irgendwelchen, ich weiß nicht, gut, CD doch schon ab dem Moment, aber, oder mit Kassetten, ja, bist du den Leuten gekommen. Und die Leute haben sich von dir gewünscht, dass du den Mix erstellst. Kannst du die Sachen zusammenlegen? Kannst du da was Cooles draus? Also eigentlich kannst du eine Playlist für mich erstellen.
Genau, ja. So,
ja, um es verständlich für die ganzen Youngins zu sagen.
Ja.
Das hat er gemacht. Nur dann sind irgendwie Leute aufmerksam geworden auf seine eigenen Mixes. Mit dieser langsamen Musik, mit seinem eigenen Stil, den er da am Kochen war. Und irgendwann kam sein enger Freund Toe, den er damals kannte, aus seiner Clique, der fand seine Musik so dope. Der hat dann gesagt so, du Screw, kannst du mir so einen Mix auf Kassette machen? Ich gebe dir auch $10 dafür. Und dann kam sozusagen Screw so der Geistesblitz. Warte mal, ich kann doch meine Mixes auch verkaufen.
Ja, ja.
So. Und ab dem Zeitpunkt kamen immer mehr Leute zu ihm. Ja, seine Kundenzahl stieg an. Er fing dann an, seine ganze Musik zu verkaufen. Und die wollten seine berühmten Mixes. Die wollten dann nicht mehr eine Playlist von Toe oder die Big John Playlist, sondern die wollten ein Tape von DJ Screw haben.
Ja.
So. Und das artete dann so aus, weil DJ Screw war ein unfassbares Arbeitstier.
Ja.
Also der Homie war geisteskrank fleißig. Hustle und Grind, der Homie hat das Wort erfunden, so, oder hat einfach diesen Arbeitsethos erfunden. Der war konstant nur bei sich zu Hause und hat von früh bis abends Musik gemacht, Sachen eingespielt. Und er fing dann, als er merkte, dass es gut lief und Leute kamen immer wieder, das war so richtig wie früher aus dem Trunk von deinem Auto so Kassetten verkaufen. Er hat's einfach von zu Hause aus gemacht. Ne?
Genau,
er stand dann mit seinem Zuhause gerade in Amerika, wo du dann ein Haus hast, wo du hast dann die normale so Holztür oder so. Und davor hast du noch das Metallgitter.
Genau.
So, weißt du? Du kennst es ja aus Boys in the Hood oder so. Jedes Haus da in Southside LA war ja ähnlich. Also, dass du dann nochmal dieses Gitter hast. Der hat dann einfach nur seine Holztür aufgemacht, Gitter blieb dran und hat dann, weißt du, durch einen Gitterstab das Tape durchgeschoben, durch den anderen Gitterstab dann seine 10, 20 Dollar eingesteckt. So ging sein Business los. Aber der Homie war immer er war so ein sehr bescheidener Mensch, so beschreiben ihn die Leute, dass er sehr introvertiert war, aber er brauchte Gemeinschaft.
Ja.
Er brauchte immer ein Movement um sich herum. Er brauchte Leute um sich herum, Musik zu machen. Und deswegen hat er angefangen, in den 90er Jahren immer wieder oder immer mehr eigentlich MCs, Rapper, Entertainer einzuladen. Immer in sein Haus.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ich werde jetzt auflegen, wir drücken auf Record und ihr freestylt.
Genau.
Und diese Freestyle-Sessions bei ihm zu Hause, sein Zuhause wurde dann irgendwann mal Screwhouse genannt. So.
Ja, ja.
Diese Freestyle-Sessions, die gingen manchmal 3 Tage am Stück. Also das war geisteskrank. Da gibt's ja Videos auf YouTube, wenn du dir die anguckst, wo die Leute bei ihm stehen und dann auch erklären so, wenn du einmal hier drin bist, dann kommst du ja auch nicht mehr raus. Das klingt ja fast schon crazy und gruselig, aber das heißt einfach, du bist hingegangen. Du warst voll auf deinem Film, hast vielleicht noch was gesmoked, hast vielleicht hier ein bisschen Lean getrunken, hast, weißt du, oder eine 40 Ounce gekillt, warst voll auf deinem Film und hast dann erstmal so wie so trance-mäßig halt, weißt du, wie in so einer Art Rausch, aber halt nicht auf, weißt du, Techno-Party, sondern Rausch im Sinne von mal einfach 3 Tage am Stück chillen wie Jesus in the Cave, weißt du, was ich meine?
Yeah, so, yeah, yeah, safe,
mal 3 Tage nicht rauskommen.
Yeah, wie mein
Bruder Christus.
Ja, es gibt ja auch dieses eine berühmte 30-Minuten-Freestyle. Hast du das mal schon mal gehört?
Ja,
das ist,
ja.
Ist einfach so ein Freestyle und der geht wirklich einfach eine halbe Stunde, wo wirklich verschiedene Leute aus seiner Crew einfach über ein Beat von Screw einfach freestylen. Halbe Stunde lang. Einfach
eine. Das ist Wahnsinn.
Das ist crazy.
Homie hat wirklich jeden eingeladen. der irgendwie auch Rang und Namen hatte, aber nicht nur Rapper, sondern manchmal kam auch einfach Street-Hitter zu ihm.
Ja, also
manchmal
ja,
waren
ja.
das auch wirklich Kleinkriminelle oder irgendwelche Gangster-Hitters oder Leute, die irgendwie auch in der kriminellen Unterwelt unterwegs waren. Mhm. Der hat die alle eingeladen, weil es war halt ein Event, du wusstest, da ist eine Night-Session und da wird gefreestyled und alle sind am Smoken, alle sind am Trinken und die Leute sind hingekommen und haben auf ihre ganz eigene Art und Weise Party gemacht.
Genau.
Halt
genau.
Nur eben auf diesem, wir sind entspannt, relaxed Film.
Genau,
und
genau.
Und damit haben die einfach Geschichte geschrieben.
So. Safe.
Und aus vielen Leuten, die damals zu ihm kamen, ist dann irgendwann die Screwed-Up-Click entstanden. Also mhm. alle diese Leute, die wirklich eng mit ihm zusammengearbeitet haben. Ne? Also Screwed-Up-Click, abgekürzt SUC. Mhm. Und das sind eigentlich alles bis heute die großen Ikonen oder zählen zu denen, ja, denen eigentlich Schlüsselfiguren im Hip-Hop von Houston. So, genau. Also Big Lil Hawk, Big Mo, ESG, Fat Pat, ja. Lil Kiki, genau. den ich erwähnt habe, ein sehr, sehr doper Hitter. Der hat ein krasses Album 1997 herausgebracht namens Don't Mess With Texas. Lil Kiki ist bis heute sehr, sehr aktiv und sehr gut vernetzt, macht auch coole Musik, ist ein sehr, sehr cooler Hitter. Auch die Interviews mit ihm kann ich nur empfehlen. Lil Kiki, wenn ich es noch nicht eingespielt habe zu diesem Zeitpunkt, ich muss den Song erwähnen, einfach weil jeder den gehört haben muss. Lil Kiki hat in den 90ern, ich glaube auch 97, weil der Song war auf dem Album drauf, hat 97 einen Song aufgenommen mit DJ DMD. Dieser DJ stand vor allem UGK sehr nahe.
Ja, ja.
Kam auch aus Port Arthur. Und die haben einen Song aufgenommen namens 25 Lighters.
Love it, man. 25 Lighters on my dresser, yes, sir. I got stuck, get paid.
We got 25 Lighters on the dresser, yes, sir. We got stuck, get paid. I got 25 Lighters for my 25 phones. About to break the mic, then break 25 phones. To rip the track with about 25 flows, and I'm dipping like a Mac with about 25 hoes. 25 carat diamonds in my brain, 25 12s in the trunk, got to bang. Make moves to make a.
Und dieser Song ist bis heute vielleicht die Texas Hip-Hop-Hymne.
Nice.
Lustigerweise, auch wenn es nicht ganz passt, aber als LSU, die Louisiana State University, damals noch mit Joe Burrow, der jetzt bei den Bengals spielt in der NFL, als die den, was war es, als die sozusagen die College-Football-Meisterschaft gewonnen haben, da gibt's ein berühmtes Video, ich habe mir das auch irgendwann mal abgespeichert, wo sie die Trophäe feiern, weißt du, auch Joe Burrow, glaube ich, mit der Heisman-Trophy und so, die feiern dort in der Umkleide und da läuft dieser Song.
Nice, geil.
Und Joe Burrow smoked eine Zigarre.
Geil.
Geisteskrank geiles Video.
That's a vibe.
Geisteskrank geiler Vibe. Und
nice.
dieser Song ist bis heute legendär, wird auch oft gesampled, oft geremixed. 25 Dress Lighters on my dresser, yes sir,
I got
to get paid. Auch in dem Song hast du immer wieder so Influences von Screw, aber ich will damit nur sagen, Lil Kiki, der auch zu Screwed Up Click gehörte, wahnsinns einflussreicher Typ, auch geiler Rapper, so, und wie gesagt, danach kamen noch Zero, Trey the Truth, Lil Flip hinzu, also alles Leute, die bis heute in Texas als Legenden angesehen werden.
Ja, so. Ja, safe.
Und du kannst eigentlich, also du kannst Screws Musik nicht von der Gemeinschaft trennen. Chopped and Screwed und vor allem einfach seine, wie soll ich sagen, sein Movement, DJ Screw Movement war immer Gemeinschaft. Er war nie alleine, weil einfach jeden Tag Leute kamen. Und was ich einfach krass finde, ist, der Homie hat dann pro Tag, ich glaube, der hat in einer Woche oder so jede Woche immer so 40.000 bis 60.000 Dollar verdient.
Crazy.
Weil jeden Tag kamen Leute und wollten seine Tapes kaufen. Die kamen aus ganz Texas zu ihm gefahren, vor die Haustür, was auch krass ist, ne? Keine Steuern gezahlt, kein gar nichts, weißt du?
Bro, Homie ist Diamant.
Ich rufe dich an, wenn ich auf der Autobahn nach Berlin bin und wir unterhalten uns hier über irgendwie Gewerbe anmelden in Deutschland. Der Homie macht dort 60.000 unversteuert, einfach so
Homie
durch
ist,
seine Haustür.
Homie ist Diamant gegangen in seiner Hood.
Natürlich ist ohne, geisteskrank. Also,
ohne
also,
RIAA Certification.
Das ist auch das Interessante, du sagst es schon richtig, du hast natürlich, niemand hat das gemessen, aber wir können sicher davon ausgehen, dass einige Mixtapes, die er da verkauft hat, Platin gegangen sind, Bro.
Ja,
also safe. Wenn man einfach nur nach der Anzahl der verkauften Tapes geht,
ist das
also mit also locker, Bruder.
Ja, so, ja, weißt du? Gold und, Minimum und Platin, ja, hast du ja schon ab einer Million.
Wir reden hier von physischen Einheiten, Dorf. Wir reden nicht wir reden nicht, he went aluminum oder he went, weißt du?
went aluminum.
weißt du, he went Styropor oder so, Dorf. Ja. Nee, wir reden hier von physischen Einheiten.
Keine, das keine ist, das gekaufte Fake-Streams.
Kein Kai, Bruder, keine Fake-Streams, sondern wirklich physische Einheiten. Der Homie hat dir die Scheiße selbst noch mit seinen schwitzenden Händen, weißt du, mitgegeben.
So. Und du hast ja vorhin gesagt, so er hat dir seine Tapes durch seine Gittern ja so verkauft und er hatte ab und zu so die Popo vor dem Haus, die dachten, er wäre so ein Drogenbaron in seiner Hood. Die dachten so, er würde irgendwas Illegales verkaufen, aber es war nur seine Musik.
Was aber lustig ist, weil wenn seine Musik schon so ein Effekt hat wie eine Droge, so ein bisschen, dass er dann halt auch eigentlich mit so Audiodrogen dealt, weißt du?
Safe. Ist der gleiche Grind, ist der gleiche Hustle.
Ja. Weil er so einen Erfolg hatte, weil auch die Screwed-Up-Click so groß wurde und weil jeder, der Rang und Namen hatte, durfte dann auch bei ihm recorden und diese Sessions wurden ja wirklich ein Mythos und legendär. Hat er dann irgendwann mal einen Plattenvertrag unterschrieben bei Big Time Records. Darüber sind auch seine wirklich so einzigen richtigen Veröffentlichungen herausgekommen.
Ja.
Gerade sein legendäres Mixtape / Album Three in the Morning und Three in the Morning Part 2.
Part 2, ja, genau.
Mit brutal geilen Covern, muss ich sagen. So,
ja, ja,
mit diesem Totenkopf und der Schraube drinne und so.
Das ist fire.
Brutal hart, Alter.
Das ist fire.
Trotz allem ist er immer independent geblieben.
Ja, ja.
Weil viele viele der Leute, die mit ihm damals gerappt haben, die sind ja dann schon etwas größer geworden, bekannter geworden. Die haben dann Plattenverträge unterschrieben, ein Zero, ein Lil Kiki, ein Big Pokey und wie sie alle heißen, die haben dann schon irgendwo ein bisschen mehr Erfolg bekommen. Ne? Also der Homie hat zwar gut Geld gemacht, aber alle Leute, egal ob Bun B oder Lil Kiki oder Leute, die mit ihm hingen, die sagten immer, er war sehr, sehr bescheiden.
Ja, yeah, so. Ja.
Ich habe schon vergessen, wer es war. Ich glaube, es gab irgendeinen Track, da hat er einen Shoutout bekommen. Irgendein Rapper meinte so, ja, ich rappe hier auf einer DJ Screw Produktion und der Typ ist durchgedreht. So, der hat geheult, der hat seine eigene Mutter angerufen und gesagt, Mama, ey, guck mal, was
crazy.
Ich wurde hier genannt und wurde hier genamedropped und
crazy. Also
er war so, Leute sagten ihm so, ey, du bist eigentlich ein Star, Bruder. Und er sagt, nein, hier, guck mal in den Himmel, das sind Stars. So, ich bin einfach nur, ich bin einfach nur ein Dude aus der Hood. Und der Typ ist auch nie wirklich krass aufgefallen. Hat manchmal seine Schuhe so lang getragen, bis seine Zehen aus den Seiten rausguckten, weißt du, obwohl er dann seine Kohle gemacht hat.
Ja, yeah, safe.
Der wollte einfach nur Musik machen.
Yeah.
Der wollte einfach nur mit seinen Homies Musik machen und ich glaube, das erklärt auch, warum, also klar, vielleicht gab es sicher immer mal wieder Probleme mit irgendwelchen Leuten, die was von ihm wollten, aber wenn du von deinem Zuhause aus jede Woche 40.000 machst, dann ist es eigentlich irgendwie logisch, dass dann Leute kommen und, weißt du, dir das Geld abziehen wollen.
Ja, ja, safe.
Ja?
Das ist so.
Aber es gibt kaum Geschichten, dass er irgendwie bestohlen wurde oder dass Leute ihn da komplett hochgenommen haben oder dass er Probleme und Stress mit Leuten hatte, weil er so ein bisschen Jewel-mäßig auch übelst viele Leute finanziert hat. Es gab Leute, die waren im Knast und die sagen da, die würden dir bis heute sagen, ja, Screw hat damals irgendwie meine Rechnung bezahlt, als ich im Knast saß. Oder Screw hat meinem Kind irgendwie das Schuljahr bezahlt, als ich nicht da war und so. Weißt du? Also er hat dann auch immer in die Community abgegeben und war da und gerade deswegen findest du keinen, der dort ein schlechtes Wort über ihn verliert, weil der Typ einfach lokal was Großes erschaffen hat und alle mitgezogen hat. So ist alle. So,
ja.
Und jetzt rückblickend finde ich es halt krass. Damals hat es keiner gepeilt. Damals war es einfach eine komplett lokale Sache. Houston-Sache. In den 90s hat kein weißt du, New York-Rapper oder West Coast-Rapper einen Fick drauf gegeben, was die dort machen.
Genau, ja, ja.
So. Klar, vielleicht die größeren Leute wie UGK oder so, weißt du, dann hast du einen Pimp C dann vielleicht mal auf einem Jay-Z-Song oder so. Oder Bun B irgendwo war gefeatured, aber für diese lokalen Sachen hat sich niemand interessiert. Die haben ja auch keinen Airplay bekommen, weißt du? Außer in Houston selbst. Und jetzt ist natürlich lustig, dass das, was damals einfach unten gehalten wurde, größer ist als einige Stars, die damals Nummer 1 Hits hatten, weißt du?
Das ist schon krass,
also einfach ja. was die Influence angeht.
Mhm.
Screw selbst war riesen West Coast Fan, also ja, so wie du.
Und ich meine seine 3 in the morning Part 1, das mehr als die Hälfte sind Chopped and Screw Version Tracks von The Chronic, so.
Genau. Ja. Genau, er war riesen Fan von West Coast, Dr. Dre und Park, und hat das immer genutzt, um da draus so ein bisschen sein Südstaaten-Ding zu machen.
Ja, Mann.
So. Und es ist halt, ja, also die hätten damals, glaube ich, ihn nicht mit dem Arsch angeguckt, so.
Mhm.
Und nun ist er einer der einflussreichsten Namen, so, der Geschichte.
Das ist schon krass.
Der Hip-Hop-Geschichte.
Ja.
So. Irgendwann wurde es dann aber schon ein bisschen heiß mit Deals machen auf der Straße und Leuten zu Hause, und weißt du, ich meine, du kannst das nur bedingt lange mitmachen. Mhm. So, ich kenne diese Filme, mir hat das schon ein Jahr lang gereicht, wenn du dann irgendwie im Stu chillst und kein Schlaf, kein gar nichts und einfach auf dem Boden pennen und aufnehmen und hier ein Doobie und da, weißt du, da irgendwie mal ein halbes Stück Pizza essen, und irgendwann wollte er schon ein bisschen legit sein und hat dann Ende der 90s, naja, so Mitte, Ende der 90s, einen eigenen Laden aufgemacht.
Genau,
so,
ja.
Und der hieß Screwed Up Records and Tapes.
Mhm.
Und da hat er, und dieser Laden, der war in unzähligen Musikvideos drin von Houston Artists, in unzähligen Independent-Filmen ist er aufgetaucht. Also es gibt wirklich viele Videos, wo du diesen Laden siehst.
Mhm.
Und der ist mehrmals umgezogen, ein paar Sachen wurden geschlossen, aber es gibt bis heute einen Screwed Up Records and Tapes Laden in Houston auf der Fuqua Street. Kannst bis heute dort Tapes kaufen, Merch, Socken, Handtücher. Ich brauch so ein Handtuch für den Sommer, Bruder. Die T-Shirts sind leider ass, aber es ist ein.
So. Yeah, ist okay.
Ich mache nicht mehr denselben Fehler wie bei 36 Mafia, weißt du, wo
das Shirt zu klein ist, weißt du.
Wo ich eine L bestelle und die, oder eine M bestelle und die Hitters liefern mir so dort, weißt du, diesen Babystrampler, weißt du. So. das war crazy.
So, also schon ass.
Bruder, ich will nicht wissen, wie Juicy J aussieht, wenn er da reinpasst, Alter. So, weißt du, so richtig Bild wie Jar Jar Binks, Mann. So.
Crazy.
Ja, aber wie gesagt, Mitte der 90er kam irgendwann mal Lean dazu, Weed kam dazu. Screw hat, wie gesagt, nur an Musik gedacht und sich immer mehr gehen lassen. Und das hat dann irgendwann im Jahr 2000, im November 2000, zu einem Herzstillstand geführt.
Ja. Yeah.
Und er ist verstorben.
Ja. Yeah.
So. Und das war natürlich ein Riesenschock für die gesamte Houston-Szene, für den gesamten Südstaaten Hip-Hop. Und es ist trotzdem crazy, dass, und er war nur 29, Bruder, muss man auch sagen.
Bro, ist crazy. Ja?
Also, was das wir da crazy. Für Leute verloren haben, ist Wahnsinn.
Ja,
ich
find's ja,
immer noch,
ja.
Find's ja immer noch, ich weiß, anderes Thema, aber wenn du dir überlegst, Park 25, das ist geil.
Das ist nach wie vor,
Bro. Biggie 24, Bruder, ist crazy. Vor allem, wenn du überlegst, wie viel die Jungs eigentlich schon gemacht hatten bis dahin.
Ja, weißt du? Eben. So, je älter man wird, also so geht es mir zumindest, je älter ich werde und ich sehe, mit welchem Alter diese Leute gegangen sind und was für ein Body of Work sie hinterlassen haben, das ist einfach gottlos geisteskrank.
Das ist crazy. Ja, naja, weißt du, dann vor allem, wenn du dann selbst 25 bist oder so und du denkst ja so, I haven't done shit, weißt du?
Ja, safe.
Du hast ja einen gekeult und Cornflakes gegessen und Motherfucker dropped mit 24, keine Ahnung, All Eyes on Me, so, weißt du?
Ja, ist schon sehr traurig, so wie sein Leben geendet hat, so. Es gibt ja eben, du hast ja schon gesagt, es war ja immer mehr Drogen auch, so, er hat ja immer mehr Codein konsumiert. Es gibt Gerüchte, Leute, also die Leute, die zu ihm standen, so Bekannte von ihm sagen, dass er, glaube ich, zu dieser Zeit auch einen sehr engen Freund von ihm verloren hat Und ich glaube, er kam auch mit dem nicht so klar. Du hast es ja vorhin auch gesagt, so er war ein Mensch, so er brauchte so seine Leute um sich rum. Und ich glaube, dieser Schicksalsschlag sozusagen von seinem Homie, der vor ihm gegangen ist, konnte er wie so nicht, dass er nicht akzeptieren konnte, aber konnte damit nicht umgehen. Und ich glaube, das hat auch zu dem geführt, wenn es wirklich so war, dass er halt dann, ja, eine Überdosis an Codein genommen hat und ja, das zu dem Herzversagen geführt hat. Schon crazy, schon traurig, aber ja, man, RIP an DJ Screw und ja, wir haben es gesagt, so seine Legacy und durch seine Musik auch und vor allem durch die Künstler, die von ihm inspiriert wurden, bis heute, so, das lebt für immer weiter, so.
Natürlich, das ist crazy. Das ist Wahnsinn. Also, wir kommen noch mal zu den Einflüssen, würde ich sagen.
Mhm.
Weil ich ja über die Screwed-Up-Click gesprochen habe.
Mhm.
Ein Teil der Screwed-Up-Click für eine lange Zeit, auch auf vielen seiner Mixtapes vertreten, muss auch sagen, ich glaube, wenn du auf den Wikipedia-Artikel gehst, Discography von DJ Screw, nur bei Mixtapes, bei den Screwtapes hast du 364 Stück, Bruder.
Ja, yeah, Bro, das ist geisteskrank.
Get the fuck out of here.
Bro, das ist
Wahnsinn.
Das ist insane.
Homie war nur am Musik machen und chillen. So.
Ja, 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 nur das.
Homie hat den Dream gelebt. So.
Ja, ja, safe.
Ich glaube, dafür, dass er nur 29 war, aber wenn er so ein entschleunigtes Leben gelebt hat, dann zählt es ja gefühlt doppelt. Also ist er schon fast 60 geworden, weißt du so.
Damn.
Was ich sagen will, das ist vielleicht, es ist, naja, not so fun fact. Auf all seinen oder auf vielen seiner Tapes war ein Rapper namens Big Floyd vertreten.
Mhm.
Und Big Floyd war der Künstlername von George Floyd. Dem Mann, krass, der vor 4 Jahren damals durch Polizeigewalt in Minnesota gestorben ist.
Crazy.
Durch den es natürlich die ganzen BLM-Proteste gab.
Damn,
der,
das wusste ich gar
Homie,
nicht.
War ein gebürtiger Houstoner.
Mhm.
Und Rapper.
Crazy.
Und ist Teil der Screwed-Up-Click gewesen.
Damn.
Und ist auf mehreren Screw-Tapes als Big Floyd dabei.
Krass. Damn. Insane.
Rap slang, hit me straight, Ricky. Big Floyd coming through, so can you grit every time, so deserve it, wine. Got to show these boys, saying
das ist
not
wirklich
bad.
Krass.
Das ist
wirklich
krass.
Das ist wirklich krass.
Ja,
kannst
Mann.
Du eingeben, Big Floyd Houston in YouTube und du findest einige seiner Songs. Das ist wirklich
okay.
Crazy.
Crazy, so. Mann.
So viel, also ich habe natürlich von dem Lil Kiki Song gesprochen. Es gibt jetzt nicht so Standout-Singles von einem Screw.
Ja, genau.
Kann man nicht so sprechen, weil es einfach
nein,
seine Mixes
wirklich.
War. Viele
genau.
Sachen, gerade sowas wie 3 in the Morning, eigentlich musst du wirklich, keine Ahnung, was smoken oder irgendwas trinken und
ja,
das einfach
ja,
ein Stück
ja.
durchlaufen lassen, damit du das so richtig
genau,
fühlst,
ja.
weißt du?
Ja, ja.
Was aber vielleicht doch der große DJ Screw-Klassiker ist, den jeder gehört haben muss und jeder echte Drake-Fan vielleicht auch schon gehört hat, ist der Song June 27th
ja,
von
Mann.
DJ Screw.
Ja, ja, ja.
Ist auch, glaube ich, das Erste, was kommt, wenn du DJ Screw bei
ja,
YouTube eingibst.
Ich glaube
so
auch,
mit
ja, ja.
einem, keine Ahnung, 13 Millionen Views oder so.
Genau.
Ein absoluter Klassiker.
Mhm,
sein wohl ikonischster Song, sein ikonischster Mix.
Ja.
June 27th ist der Geburtstag, also das Datum, der Geburtstag von seinem Kumpel Demo, glaube ich.
Mhm.
Und ist als eine Art Freestyle an dem Geburtstag entstanden.
Mhm.
Und dieser Beat ist so legendär, dieser Freestyle ist so legendär, die haben ja wirklich dann frei Schnauze dort gerappt, dass er bis heute einfach eine der großen, neben natürlich 25 Lighters, eine der großen Südstaaten- und Texas-Hymnen geworden ist. Und ich glaube, Big Pokey ist auch auf dem Song drauf. Und der hat eine sehr, sehr interessante Line. Und diese Line hat er wiederholt. Und zwar später, ein paar Jahre später wiederholt, in einem anderen krassen Track, zu dem wir gleich kommen. In Bezug auf die Autos, in denen die Hitters dort durch Houston fahren. Und yeah. die hat er schon in June 27th gedroppt. Sitting sideways, boys in a daze. So. Mhm. Um da drauf zu, weißt du, dass die Leute dann einfach in ihren großen Autos dann seitlich angelehnt fahren, voll high, voll in ihrer Wolke, voll in ihrem Film.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und dieser Satz aus diesem legendären Freestyle, der wurde dann später von Paul Wall aufgegriffen in seinem großen Hit, zu dem wir jetzt auch gleich kommen.
Ja. Yeah.
Denn Screwed Musik und Chopped und Screwed Musik, natürlich war das Screws Erfindung, aber das haben auch Leute gemacht, die nicht unbedingt bei ihm gesigned waren oder die yeah. zu Screwed Up Click gehörten, die natürlich ähnlichen Sound gefahren haben, sich inspirieren lassen haben und das, diese Legacy weitertragen wollten. Und
yeah,
genau. Das waren zum anderen Michael, also die Radio-Hosts Michael 5000 Watts und Ron C., später OG Ron C. genannt. Und ja. Die haben in North Houston im Jahr 1997, also schon Ende der 90er, ein eigenes Label gegründet namens Swisher House.
Genau.
Und Swisher House war eigentlich zuerst eine Antwort auf die Screwed Up Click und auf die ganzen DJ Screw Produktionen, weil Chopped and Screwed Sound so populär geworden ist, dass sie wussten, ey, wir haben hier eine Goldmine, wir können das auch machen, wir können unsere eigenen Leute bringen. DJ Screw kommt aus der South Side von Houston, wir sind auch da aus der North Side, so, wir wollen unser eigenes Ding machen.
Safe.
Und dieses Label fing dann an, also zuerst fingen die Leute an, Chopped and Screwed Versionen von R&B-Songs zu promoten. Und das Label ist dann aber selbst irgendwann mal so groß geworden durch auch einen neuen Aufschwung, dass sie dann ihr ganz eigenes Verlagshaus waren, was natürlich auch zu Spannungen geführt hat mit Screwed Up Click. Und eigentlich gab es eine Zeit lang ein bisschen kleinen Krieg innerhalb Houstons zwischen den Swisher House Leuten und den Screwed Up Click Leuten. Das hat sich dann zum Glück gelegt, weil gerade nach DJ Screws Tod diese Musik nicht weitergemacht werden konnte, weil Screw nicht mehr da war. Mhm. Und viele Leute aus Screws Click, wie zum Beispiel ein Lil Kiki, die sind dann zu Swisher House gegangen und haben dort weiter Musik gemacht und waren dort gesigned. So, und Swisher House ist aber eigentlich bekannter geworden durch eine neue Generation an Rappern, die dann Anfang der 2000er kamen. Das sind natürlich Paul Wall,
The
People's Champ, Baby.
Ja.
Der coolste White Boy Rapper,
ever.
Der je existiert hat in USA.
Ja, Mann.
Slim Thug. Mike Jones. Legende Mike Jones. Und natürlich, den Namen werden in Deutschland viele kennen. Eigentlich, er ist, One-Hit-Wonder wäre unfair, ihn zu nennen, aber er ist eigentlich nur für einen Hit so wirklich bekannt in aller Munde. Und das ist Chamillionaire.
Genau.
Der auch auf Swisher House gesigned war. Und diese Leute haben dann basierend auf dem Houston-Sound von Screw, haben dann in den 2000ern richtig Karriere gemacht. Weil wir sind ja jetzt an einem anderen Punkt, die 90s sind vorbei, West Coast, East Coast verlieren immer mehr an Einfluss und alle schauen auf den Süden, wissen wir ja, haben wir ja oft besprochen. Gerade Atlanta wird ja groß durch T.I., durch Luda, durch Gucci, durch Jeezy, aber die Leute gucken natürlich auch außerhalb von Atlanta, was der Süden macht und da ist natürlich auch Houston am Start und diese Jungs haben wirklich übernommen damals. Ja. Diese Jungs haben wirklich crazy Action gemacht.
Ja, Mann.
Lass uns erstmal über Paul Wall sprechen.
Würde ich auch sagen, ja.
weil Paul Wall eigentlich auch Paul Wall ist ein Goldman, Bruder.
Yeah.
Paul Wall ist fire.
Bro ist ein Legend, Mann. Ist seine Paul lockere ist, Art. So, seine Grills ja. immer in der Fresse, so. Homies also, fly as dude, Mann.
Du vergisst Paul Wall auch nicht, weil er hatte seine Snapbacks oder seine Fitted Hats eigentlich immer extrem tief im Gesicht drinne. Yeah. Wenn er lächelt, dann sieht er fast asiatisch aus, Dog. Und dann hat er natürlich diese Diamond Grills in seiner Schnauze und diesen komischen Kinnbart, der wirklich immer. Also es ist komisch, aber es war einfach sein Markenzeichen.
Bro ist fly.
Niemand hat so ausgesehen. So, aber Bruder ist brutal fly. Und Paul Wall ist auch einfach brutal sympathisch. Ich habe mir letztens ein Interview mit dem Homie angeguckt. Mittlerweile ist er, was die Frauen einen Silver Fox nennen würden, weißt du, also einfach Homie hat natürlich graue Haare, aber sie sieht gut aus. Homie sie hat sich gut gehalten. Homie ist Salt and Pepper mäßig unterwegs und der Bruder ist, was in Houston angeht, eine absolute Legende. Also die gerade die Leute in Texas, das meinte ich auch eingangs, die sind brutal stolz.
Ja. Yeah.
Die lassen nichts auf ihren Paul Wall kommen.
Safe.
Und man muss auch ehrlich sagen, Bruder, der Homie hat eine schwarze Frau, er hat Mixed-Race-Kids, ich glaube 4 sogar. Bruder, auch die schwarze Community in Texas, die würde für Paul eine Kugel catchen. Yeah. Also der Homie ist dort wirklich, er ist da integriert, Bruder, er ist certified.
So. Yeah.
Das Lustigste ist, dass Paul Wall eigentlich selbst gar nicht so viel mit Rap zu tun hatte anfangs. Also er hat immer so ein bisschen Musik für sich selbst gemacht, aber eigentlich wollte er so, ich glaube, Kommunikation an der University of Houston studieren und brauchte aber Geld und hat dann irgendwie eine Anzeige gesehen, dass du kannst dir ein paar Bucks dazu verdienen, wenn du Teil von so einem Straßen-Promotion-Team bist. Leute, die Flyer austeilen. Weißt du, was ich meine? So Flyer austeilen und einfach ein bisschen Werbung machen, mit Leuten sprechen, in irgendwelche Institutionen reingehen und der hat lange Zeit für tatsächlich auch Südstaaten Labels Werbung gemacht, Mixtapes verteilt, Flyer verteilt, vor allem für Labels wie Cash Money oder No Limit.
Ja, krass.
Und irgendwann hat er dann Michael 5000 Watts kennengelernt, den Gründer von Swisher House, und der meinte, ey, kannst du dir vorstellen, auch für uns Sachen zu vertreiben? Und dann hat er für Swisher House gearbeitet und dann meinte er irgendwann mal zu Michael Watts so, ey, ich mach auch ein bisschen Rap, und der hat dann seinen Homie, Paul Wall hat dann seinen Homie Chamillionaire mitgebracht zu dieser Radiosendung, die Ron C. und Michael Watts gehörte, und die haben ihn überzeugt, in dieser Sendung mal ein bisschen zu rappen, so, weißt du, und auf einem Mixtape einfach mal einen Verse zu droppen. Und das Mixtape hieß damals auch Chopping 'em Up, Teil 2.
Ja.
Wurde so, wann war das? 99 veröffentlicht.
Chopping your block up with big dough. We about to go hit us a list. You best to quit running your mouth, cause my gorilla's been known to kick dough. I'm Paul Wall camouflage boy, with soldier rack on my crotch. And if we get in some drama, Damian Davis carry that Glock. But Terry.
Diese Freestyles wurden so populär, dass dann Chamillionaire und Paul Wall zum festen Bestandteil der Mixtape-Szene wurden. Und dann hat Watts gesagt so, ey Leute, ihr, was ist los? Die Straßen, die feiern euch, ihr seid voll im Trend, wollt ihr nicht einen festen Vertrag bei Swisher House unterschreiben und für uns rappen?
Ja,
so sind die beiden, Paul Wall und Chamillionaire, zu Swisher House gekommen. Und es gibt ja auch zwei Kollabo-Alben, die beiden gemacht haben.
Genau.
Was ich auch erst viel später erfahren habe. Ich wusste früher überhaupt nicht, dass Chamillionaire und Paul Wall sich kennen, geschweige denn, dass sie sogar Collabo-Alben zusammen hatten. Da war ja ein großes, was dann, was 2002 rauskam, und da hatten die 2005 auch noch eins. Und Paul Wall hat sich dann immer mehr in so seinen eigenen Stil entwickelt, und Sittin' Sideways hatte ich ja vorhin erwähnt, für mich einer der besten Rap-Tracks aller Zeiten, Bruder.
I'm on the scene strapped up like I was bungee jumping. Hit the corner, you hear me bumping. Look at that chrome grilling woman. The trunks popped up, my music screwed and chopped. I'm the undisputed king of the parking lot. I'm sitting sideways. Boys in the days, sitting sideways. Boys in the days, sitting sideways. Boys in the days, on a Sunday night, I might bring me some pain. Sitting
Sitting Sideways ist wirklich ein krasser Track. Hat einen unglaublich geilen Beat.
Der Beat und ist geisteskrank. Yeah, der Beat klingt auch so zeitlos. Der klingt so futuristisch, dass du dir... Also der klingt nicht wie aus dem Jahr 2005. Weißt du, was ich meine?
Er klingt sehr frisch, auf jeden Fall. Und wie auch Big Pokey, der ja gefeatured ist auf dem Track, und Paul Wall, wie beide den Beat auch sliden. Insane.
Wahnsinn. Insane. Yeah. Das Video ist auch so verdammt cool. In dem Video chillen die ja auch auf so einem Parking-Lot und chillen dort bei, das ist auch sehr wichtig zu erwähnen, gerade bei der Houston-Szene, diese ganzen Autoshows.
Genau, ja.
Die Houston-Hitters nennen das Slabs, also nennen diese Wagen Slabs. Ne?
Genau.
Slow, loud and banging.
Genau.
So. Und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, die sind natürlich nicht nur breite Cadillacs mit dem sogenannten Candy Paint, das habt ihr ja gehört, also eine sehr, sehr starke, kontrastreiche Farbe, entweder so hellblau oder so ein Metallic-Rot, so Candy Paint am Auto, damit man extra auffällt, weil ihr wisst ja, im Hip-Hop Welle machen, auffallen, das ist das, was wichtig ist.
Genau, genau.
Und das Krasse an den Autos ist, dass die solche Swangers haben, Felgen, die wie so Pyramiden, wie so ein Zylinder rausragen, weißt du? Erinnert so ein bisschen an die Räder, die damals die Gladiatoren hatten, weißt du?
Ja,
wenn
genau,
du Gladiator geguckt hast mit Russell Crowe, dann kennst du ja diese Wagen, die dort an der Seite dort diese das waren ja auch so zylindermäßig mit so Messern dran, dass wenn das Ding vorbeifuhr oder so oder einfach nur ein Schwert dran, dass wenn das Ding an dir vorbeifuhr, dann hat es sich zerteilt so.
Genau.
Und, diese Autoshows sind riesig in Houston und riesen Kofferräume innen drin, noch irgendwelche LED-Lampen, noch Namen drin, dann kannst du das personalisieren, dann Subwoofers, sonst was. Alles, was du dir vorstellen kannst, was die bei Pimp My Ride reinmachen könnten, das haben die alle in ihren Slabs drin.
Genau.
Und Sitting Sideways Video, geisteskrank, geht total hart. So. Also das ganze Album, auch The People's Champ, das war ja dann, als er einen übertriebenen Hype hatte, weil er ja auch auf Kanyes Album, auf Late Registration gefeatured war.
Genau.
Der Song ist aber auch auf People's Champ drauf.
Genau.
Drive slow.
You never know, homie, about these hoes, homie. You need to pump your brakes and drive slow, homie. What it do? I'm posted up in the parking lot, my trunk waving. The candy gloss is immaculate, it's simply amazing. The male bows poking wide on the candy leg. Trunk open, screens on, neons lit with fifth relax. I'm on a mission for dime pieces and sexy ladies. Allow me to introduce you to my CL Mercedes. It's a star-studded event when I valet park. Open up my mouth in sunlight illuminate.
Genau. Auch ein legendärer Song.
Apropos, legendärer Song.
Auf dem Album haben wir auch den Song They Don't Know. Das ist der zweite Track vom Album featuring Bun B.
You don't know about Michael Watts. Nut. You don't know about DJ Screw. Nut. What you know about me? Hold up, I came down and what it do? You don't know about PAT. What you know about Free Pimp C? What you know about the Swisher House, man? What you know about the SUC? Nut. We keep it player. Ain't no fame when we hold a flex. Whenever haters hate, we listen to music screwed and chopped.
Und dort, das ist auch so eine DJ Screw-Huldigung, dieser Track. Sagt ja, you don't know about DJ Screw. Also wirklich so das Bewusstsein, dass eben so Leute wie Paul Wall oder allgemein Houston-Rapper hatten, so, dass sie wissen, dass außerhalb der Stadt kennen die DJ Screw nicht, kennen die Musik nicht, den Einfluss, den sie auf Houston hatten, und versuchte das so mitzugeben. Den Track fand ich auch sehr, sehr nice. Auch der Song Trill mit BG und Bun B ist wirklich ein sehr nicer Track, und eben auch Big Ballin' ist auch wirklich fire. Allgemein, ja, ein sehr cooles Album, wirklich.
Übertrieben. Es ist sogar Platz 1 auf den Billboard 100 gewesen.
Ja.
Nicht Hip-Hop-Charts, sondern Billboard 100,
Bruder.
Nummer 1 Album, geisteskrank.
Ja.
Geisteskrank.
Mit 176.000 verkauften Exemplaren in der ersten Woche.
Das hat Kanye nicht geschafft, ne?
Ja.
Also das hat Kanye jetzt mit Vultures zum ersten Mal in seiner Karriere geschafft, nur um euch das mal so ein bisschen zu sagen, was das für ein krankes Achievement ist. Paul Wall im Jahr 2005 war. Also, der Homie hatte wirklich den Süden on lock. So, geisteskrank.
Apropos, du hast es jetzt gerade erwähnt, das Jahr 2005, allgemein das Jahr 2005 war ein riesiges Jahr für diese Swisher House Artists. Also gefühlt jeder Mitglied halt im Jahr 2005 ein Banger-Album gedroppt so.
Da kommen wir zum anderen Song, den in Deutschland auch jeder kennt, der auch natürlich ein bisschen durch die Memes berühmt wurde, ne, mit diesem, ich bin, jetzt wird der kaum noch genutzt, aber so ein bisschen vor 10 Jahren war der Song gefühlt in jedem Meme drin. Kennst du diese Gangster-Cat-Memes, weißt du, wo dieser Hund, der dann so eine Sonnenbrille auf hatte, so, oh, ich hab grad was Gangstermäßiges gemacht.
Genau.
Da kam doch immer Riding Dirty, also oft Riding Dirty, wenn nicht Still DRE kam, dann kam Riding Dirty von Chamillionaire.
Immer.
Ein Song, der auch riesig war, den gefühlt jeder Mensch auf dem Globus kennt. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging, they hoping that they go. Ein wirklich krasser Banger, muss man sagen.
Also noch heute dieses they see me rolling, they hating, Bro, das kennen Kinder heute noch und sie wissen nicht, woher das kommt. Dirty. Genau, und ich meine eben, der Track hat ja unglaublichen Erfolg gehabt, hat ja sogar den Grammy gewonnen, so. Also eben,
Überkrass, der Song ist ein Banger, wirklich.
Ja, der
Song ist legendär.
Legendär, ist wirklich ein Banger.
Ist nicht auch Crazy Bone drauf von Bone Thugs and Harmony? Featuring Crazy Bone. Das ist crazy, Bruder.
Eben wie du gesagt hast, so, der Song ist so groß, also so der Unterschied von Chamillionaire's Achievement sonst im Hip-Hop und der Song ist ein Galaxien dazwischen, dass man eben meinen könnte, er ist ein One-Hit-Wonder, wie du zu Beginn schon gesagt hast, aber eigentlich nein, er ist eigentlich kein One-Hit-Wonder, so, weil sein Body of Work, so eben das Album jetzt zum Beispiel auch von ihm, das ja 2005 erschienen ist, The Sound of Revenge, so, hat also wirklich so die anderen Tracks, die da drauf sind, Bro, also Chamillionaire kann man schon ernst nehmen, so als Rapper.
Ich find's fast schade, dass er keine große Karriere hingelegt hat, weil weißt du, das ist ja bei vielen One-Hit-Wondern der Fall und das ist aber bei ihm nicht so.
Mhm.
Ich finde, er hat eine sehr, sehr prägnante Stimme.
Ja.
Er sieht sehr prägnant aus. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Lizard-Bruder, aber trotzdem.
Ja, genau.
Der Homie ist ein Charakter. Also weißt du, was ich meine? Also du erkennst ihn wieder. Der hat, seine Stimme erkennt man wieder. Die ist auch sehr catchy. Er hat so eine sehr catchy Art zu rappen. Auch gerade auf diesem Album, er hat ein Talent, was so Melodien angeht, Bruder. Deswegen bin ich echt verwundert, dass da nie mehr draus geworden ist. So.
Safe, das definitiv. Und auch die Flows, die er ausgepackt hat auf dem Album. Das ist wirklich sehr vielseitig so. Und das ist eigentlich nicht so typisch für einen Rapper, der auf seinem Album so sich präsentieren möchte. Also er wirklich so, was sein Talent anbelangt, so, hätte er natürlich eine längere und auch erfolgreichere so Karriere verdient. Nicht, dass sie nicht erfolgreich war, aber leider kennen ihn alle nur wegen diesem Hit-Single Riding mit Crazy Bone. Aber ja, auf jeden Fall eben so seine Zusammenarbeit mit Paul Wall und eben so einzelne andere Tracks jetzt auch. Zum Beispiel auch Turn It Up mit Lil Flip ist auch ein geiler Song, produziert von Scott Storch. Oder auch No Snitching mit Bun B ist auch wirklich ein smoother, doper Song. Also ist wirklich so, schaut mal, also hört mal in das Album rein, das Sound of Revenge so. Hat wirklich ein paar nice Songs noch mit drauf.
Safe.
Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel so ein Track wie Riding oder allgemein so, Homie hat auch wirklich so sozialkritische Texte so gespittet. So. Ich meine, so ein Track wie Riding, so der Track geht eigentlich um Racial Profiling so, dass die Cops ihn wahrnehmen so, dass er in seinem Auto so durch die Hood rollt und eben, dass da Racial Profiling herrscht, dass er dann von den Cops angehalten wird, etc., etc. Und wenn du den Track hörst, hast du das Gefühl, da ist so ein Bravado-Banger, weißt du, was ich meine?
Ja,
ist eigentlich auch so krass, so dieser Kontrast, der da herrscht zwischen den Beats, seine Stimme, aber eigentlich auch den Inhalt, den er ab und zu gedroppt hat. Und nicht nur beim Track Riding, sondern das zieht sich auch durch dem ganzen Album durch, zeigt schon, dass Chamillionaire wirklich ein sehr vielseitiger und guter Rapper ist, auf jeden Fall.
Gut, dass du das sagst, weil ich kann mich bis heute dran erinnern, dass es damals halt einen großen, nicht Skandal, aber es hat auch für Aufruhr gesorgt, weil er hat sich damals entschieden, ab einem bestimmten Zeitpunkt, das war glaube ich ein Jahr oder zwei Jahre nach Raiden, dass er dann halt keine Schimpfwörter mehr benutzen möchte in seinen Raps. Und ich glaube, das hat natürlich auch dazu geführt, dass es nicht mehr so lief.
Ja, logisch.
So. Weil das muss nichts über die Qualität der Musik sagen, aber das ist halt irgendwie so der Anti-Move im Hip-Hop so ein bisschen.
Ja, und vor allem auch zu der Zeit. Ich meine,
zu der Zeit auch so.
Also, dass du das Mitte der 2000er machst, ist in diesem Sinne noch viel zu früh. Also, früh. Kannst du das heute machen? Ja, du kannst es heute machen. Aber eben, der Zeitgeist damals war halt überhaupt nicht in diesem Sinne, den Chamillionaire machen wollte. Deshalb, ja. Ich meine, Homie hat auch nur zwei Alben gedroppt und das war es so. Also.
Ja, stimmt. So. Man kann aber nicht über Swisher House Records reden, ohne den vielleicht wichtigsten Song in der Geschichte des Labels zu besprechen. Und das ist der Hit von Mike Jones.
Ja. Still Tippin'.
Und Slim Thug. Still Tippin'.
Mit Paul Wall.
Paul Wall natürlich auch dabei.
Das ist wirklich so ein doper Song.
Oh. Gucci shades up on my braids when I escalate. When I'm riding spree wheel, sliding like a escapade. I got it made, the big boss of the north. Ain't shit changed, I still represent Swisher House, huh? Chippin' on Fofos, rappin' Fofos. Chippin' on Fofos, rappin' Fofos. Chippin' on Fofos, rappin' Fofos. Givin' Fofos, and I'm packin' Fofos.
Auch einer der absolut legendärsten Beats der Hip-Hop-Geschichte.
Ja,
safe. Wirklich, einer der besten. Alles, was wir in der Folge gerade besprochen haben, sei es Chopped and Screwed Musik, seien es die Einflüsse, seien es das, dieser verlangsamte Stil, sei es dieser Community-Aspekt, seien es die Slabs, diese Candy-Paint-Autos, sei es auch so ein bisschen dieser Texas Swagger, dieser Southern Slang und Twirl, der alles dabei ist. All das hast du hier in diesem Song vereint.
Ja.
Und genau. Ich finde, es ist krass, wie du den Song jetzt noch anmachen kannst und es ist ein brutaler Vibe. Der Scheiß klingt immer noch, es ist ein übelst absoluter Heater. Ich finde auch nicht, dass der irgendwie dated klingt oder so.
Gar nicht.
Diese Geigen in dem Beat, das geht so brutal hart. Und alle haben gottlos performt.
Ja, Mann.
Alle haben gottlos performt. Vor allem für mich Slim Thug, den ich, Bro, zu dem ich sowieso noch eine persönliche Verbindung habe. Ich bin ein großer Slim Thug-Fan, weil das einer, ich bin auf Slim Thug sehr, sehr früh aufmerksam geworden. Nice. Weil er, ich habe das lustigerweise jetzt in der anderen Folge gesagt, die ich mit Flori aufgenommen habe, weil wir haben über das neue Beyoncé-Album gesprochen, dieses Country-Album. Und ich weiß, als ich wirklich klein war, so sechste Klasse, siebte Klasse, ich fand Beyoncé übertrieben feier. Also ich habe es einfach gern gehört, so, weil es kam in Polen ständig im Radio. Und sie hatte damals einen Song auf ihrem, glaube ich, so ein Remixes-Album, so eine Deluxe-Edition mit Slim Thug, der heißt Check On It.
You need to stop playing around with all the clowns and the wanksters. Good girls gotta get down with the gangsters. Go ahead, girl, put some back and some neck up on it. While I stand up in the background and check up on it.
Ooh, boy, you're looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. Ladies, let him check up on it. Watch it while he check up on it. Dip it, pop it, talk it, stop it, check on me. If you got it, flown it, boy, I know you want it.
Der war auch auf dem Soundtrack zu diesem Pink Panther-Film mit Steve Martin, den ich im Kino als Kind gesehen habe. So völlig, völlig dummer Film, aber war funny as hell.
Ja, logisch.
Und ich hatte einen brutalen Ohrwurm von dem Song. Der Song ist immer noch geil. Und weil halt Houston gerade im Kommen war, hat Beyoncé damals eben Slim Thug auf diesen Song genommen. Und sie kommt ja auch aus Houston, muss man sagen. das war ein übertriebener Banger. Und ich fand den Song so geil. Und ich dachte mir, Slim Dark, was für ein geiler Typ. So krass und mega und feier. Ich glaube, der hat sogar, ich weiß nicht, ob er nicht sogar einen Grammy bekommen hat oder so. Oder irgendeine krasse Auszeichnung, wo Slim Dark dann irgendwann mal im Auto saß und dann übers Radio erfahren hat, oh, was, ich habe hier einen Grammy gewonnen oder so. Crazy.
Crazy.
Und mein Kumpel, den ich anfangs erwähnt hatte, Luis, nochmal Shoutout, der hat mir 2009 ein Album gezeigt von Slim Thug, Boss of All Bosses.
Mhm.
Heater des Grauens, Bruder. Dieses Album, erstens würde ich sagen, bestes Album, bestes Rap-Album 2009, also jedenfalls USA.
Mhm.
Und da sind nur Banger drauf. Die Beats sind geisteskrank. Ich schwöre dir, Slim Thug, Boss of All Bosses, extrem underrated, vor allem wenn man überlegt, dass 2009 gerade so US-Rap echt in so einem Tief war,
weißt du? Ja, ja.
Nicht wirklich was Krasses kam, aber der Bruder hat ja wirklich des Todes abgeräumt. Und gerade der Song mit Devin the Dude, auch so ein legendärer Texas-Rapper, der so ein bisschen der Nate Dogg von Texas war, auch coolen Katalog hat, der war so ein Typ, der immer die Hooks garniert hat.
Mhm.
Auch wirklich eine absolute Legende. Dieser Song I'm Back, der Beat.
Then came the cars. Next thing I know, I'm a ghetto superstar. So here come the haters, traveling by the packs. But never mind them, cause bitch, I'm back.
I pull up a cup, fill the swisher with good and fired up so I can gather my thoughts.
Let's get high.
More money, more problems, they say that's how it is when you live like a boss. You
like
see,
boss.
I've been going on my grind for some time and the streets thought a nigga fell off.
Hell nah.
But if I decide not to rhyme no more rhymes, I'ma still be well off.
Cause bitch, I'm back.
Die Hook, geisteskrank. Also wenn meine Empfehlung wäre das jetzt an dich und an die Hörer, Slim Thug, Boss of All Bosses, ist brutal krasses Album.
Nice, so. Nice. Ja, Slim Thug hat ja eben, wir haben ja gesagt, 2005, da hat er ja sein Debütalbum Already Platinum rausgebracht, so. Und das Album ist wirklich auch sehr, sehr nice. Es ist auch vom großen Teil produziert von The Neptunes.
Also ja, von, stimmt.
Pharrell. Und Bro, eben die Kombi von diesen Beats und allgemein so, was mir ihm so gefällt, ist seine tiefe Stimme so, mit diesem Southern Attitude, wo er hat. Das ist wirklich so insane. Ich meine, allgemein so das Album, die Tracks wie Like a Boss, unglaublich nice. Dann auch Three Kings featuring T.I. und Bun B, auch überkrass. Dann so ein Track wie Diamonds, hörst du auch direkt so diesen Chopped and Screwed Einfluss, so der langsame Beat, aber
Slim Thugger, still tipping on foes, wrapped up in gator bows, closing them candy doors, can't drink, whole music slow, high roll when I'm flossing, trunk crack in the back of.
Auch wie er den Beat ridet, überkrass. Also wirklich, du hast hier, ich finde auch auf Already Platinum hast du wirklich auch viele dope Songs. Also wirklich auch ein guter Mix zwischen so coole, nice Songs. Auch hier mal einen smoothen Song, hier einen für die Ladies und so. Aber Already Platinum, wirklich geisteskrankes Album.
Safe,
also wirklich,
Bruder.
Also wirklich, safe. Da kann ich nur, ich kann das auch vorweg sagen, so von der Swisher House Crew ist Slim Thug mein Favorite, muss ich definitiv sagen. So.
Ja.
Paul Wall ist der flyste White Dude ever, safe, aber Slim Thug ist wirklich der Motherfucker gewesen. So.
Safe.
Also das hörst du auch raus, so eben, hört euch die Tracks an, so insane, Slim Thug, insane.
Slim Thug ist, es wird ja auch immer gerne noch eingeladen, so von einem DJ Vlad und den ganzen, weißt du, den ganzen Portalen. Homie kann sehr gut reden, ist sehr interessant, ihm zuzuhören. Also gibt's viele Videos mit ihm, der Homie ist ja richtig sehr tief vernetzt in Houston Culture und also wer sich Bock hat, da so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, also Slim Thug, Slim Thug Interviews sind immer ganz, ganz cool, weil er so gerne so gute Einblicke liefert. Will aber noch mal sagen, bevor wir dann abschließen, Paul Wall ist immer noch sehr fly unterwegs. Gerade vor paar Monaten, letztes Jahr, vor paar Monaten war das, ist ein Song viral gegangen von einem neuen Künstler, der heißt That Mexican OT.
Okay.
Ja, so ein mexikanischer Typ mit Brille, der so ein bisschen mit vielen Tattoos, der so ein bisschen rappt und der hatte einen Song, der heißt Johnny Dang und da drauf war Paul Wall gefeatured und du siehst natürlich, wie alt er, also älter er geworden ist, weil er halt jetzt der Silver Fox ist, weißt du? Und, Paul Wall geht so brutal hart, kommt das so brutal hart rein einfach. Das ist halt eben dieser Unterschied. Er versucht nicht, diesen Tryhard-Film zu machen, sondern der Homie chillt in seinem Auto, dort mit irgendeinem Basketball-Jersey, kommt raus und float wie Butter das Ding runter. Einfach gottlos cool. Der Song hat auch 58 Millionen Views oder so, das ist geisteskrank,
oder? Crazy, crazy, crazy. Can't smoke or something from Spokane, I'm getting throwed. It's getting cold, put on a coat, my ice froze. Riding foes, I'm poking out on nice toes. Drive slow, my trunk up and the lights glow. When I'm sitting so low to the ground, I might scrape it. Nothing fake, candy to paint, I might flake it. Riding down 288 in the top vacant. Thinking you can run up on me, then you mistaken. Getting baked, breaking them out. Also, der Homie kann es noch und beweist halt auch mit so einem Part, warum er so geliebt wird. Wenn du in die Kommis gehst, die Leute, ist nur Liebe,
ja,
wirklich, also die werden dort schon wie Legenden behandelt, was ich auch cool finde.
Ja,
ich
find, genau.
Ich finde diesen lokalen Aspekt an diesen Südstaaten-Szenen geil. Ich finde das nice, weil du siehst es oft, West Coast, aber es ist nirgendwo so schlimm wie in New York. In New York hassen sich alle, Bruder. Die hassen sich alle.
Genau, ja.
Alle.
Alle,
ja. Vor allem seit heute. Den 80ern halt hassen sich alle. Queens hasst Bronx, die hassen Brooklyn.
Ja, und wie Brooklyn hasst.
Anfang, seit damals, schon seit The Bridge is Over, weißt du, mit EPMD und KRS-One und diese ganzen Beefs, alle hassen sich in New York.
Genau. Hier
halten die Leute zusammen, auch gerade diese lokalen Szenen, so das ist, es fühlt sich so an, jetzt nach all der Zeit und dem ganzen Einfluss, den die hatten, als würden die für ihre Geduld belohnt werden, weißt du, so ein bisschen so. Und diesen Community-Aspekt finde ich einfach geil.
Ja, so, ist so.
So dieses definitiv. So, okay, ihr wollt uns nicht spielen, ihr wollt uns nicht reich machen, wir machen uns selbst reich. Das finde ich einfach geil. So.
Ja, und, ist so.
Das gleiche war halt eben auch bei der dritten Person, die eben, ist eigentlich seine Single von Still Tippin', das ist Mike Jones.
Genau.
Der von allen dreien die kürzeste Karriere hatte eigentlich. Homie hat gefühlt eigentlich nur zwei Projekte gebracht und er war aber eigentlich so gesehen vielleicht sogar anfangs noch, weil ich glaube Still Tippin' kam sogar schon 2004, war ganz am Anfang der viralste von allen oder der bekannteste, weil er so sehr schnell so Marketingmaßnahmen gemacht hat. Vielleicht werden sich die deutsche Hörer jetzt erinnern an das Flair-Phone, wo du Flair anrufen konntest. Mike Jones hat es auch gemacht, auf seine ganz eigene Art. Da gab es die ganze, der hat eine richtige Kampagne, die hieß Who is Mike Jones? Und auf seinem T-Shirt, ich glaube sogar auch im Still-Tippin-Video, gab es diese berühmten Mike Jones-Shirts. Da stand hier drauf Mike Jones und darunter so Call Me und da war seine Telefonnummer drauf. 281-330-8004. So, du konntest es callen.
Nice.
Und das war auf allen T-Shirts drauf und es war ein richtiges Movement. Du konntest Mike Jones anrufen.
Nice.
Und er sagte, also Mike Jones hat selbst gesagt, an dem Punkt, an dem er am bekanntesten war in der Szene, hat er pro Tag im Durchschnitt 40.000 Anrufe bekommen.
Jesus Christ. Jesus Christ.
Die Nummer wurde dann sehr schnell auch eingestellt, ne?
Also, ja, eben. Das ist so, yo. Ja, ich meine auch so eben, sein Debütalbum hieß ja auch, oder heißt ja auch Who is Mike Jones? Und ich meine auch seine Slogan so, seine Adlibs ist ja auch immer Mike Jones, Who? Mike Jones.
Also, genau, genau.
So, das lebt er auch von ihm eben. So, das ist auch marketingtechnisch auch nice, dass er gemacht hat. Aber ja, von allen anderen, wie du gesagt hast, hat er so die kürzeste Karriere gehabt. Auch jetzt, wenn ich mir das Album ansehe, Who is Mike Jones, eben Still Tippin', legendärer Song, aber sonst, also mich persönlich überzeugt das Album als Gesamtprojekt nicht so krass, wenn man sich jetzt vergleicht, was für ein Potenzial jemand wie Mike Jones hätte. Ich meine auch seine
markante Stimme, die er hatte, so seine gängigen Hooks, so. Es ist eigentlich schade, dass aus ihm auch nicht so ein größeren Rapper wurde, als das er auch war, so finde ich jetzt zumindest.
Safe, safe. Ich finde, jetzt so ein bisschen am Ende der Folge angelangt, können wir auch sprechen über den Einfluss, den das Ganze hatte. Wir haben ja schon oft gesagt, dass wir haben gesagt, wie einflussreich es war, aber jetzt einfach mal konkret, wie stark sich dieser Sound und wie stark sich dieser Vibe durchgesetzt hat, ist Wahnsinn. Ich habe von A$AP Rocky gesprochen. Drake hatte ich auch vorhin erwähnt auf seinem, Drake ist ja riesen Fan und natürlich auch an erster Stelle, wenn es darum geht, irgendwelche Hommages zu machen, so an jeden Rapper, der jemals gelebt hat, aber vor allem Südstaaten. Auf seinem So Far Gone Mixtape ist ein Song namens November 18th. Da hat er nämlich den Beat von June 27th gesampelt. Deswegen aber auch die Referenz vom Titel her mit dem Geburtsdatum.
Genau.
Travis Scott.
Bro, Travis
Scott. Ich denke, nicht nur, weil, also natürlich vor allem der Sound mit diesem ganzen Reverb, mit diesem ganzen, ich bin am Schweben, ich bin wavy, all diese Filme, dieses ganze Vibe rüberbringen, diese ganze Atmosphäre rüberbringen, so wie sich Rap halt jetzt einfach entwickelt hat und auch gerade Travis Scott, der das ja so wirklich gottlos populär gemacht hat mit diesem, boah, ich bin am Schweben, Stargazing, die ganze Sache, das ist ja alles auf Screw zurückzuführen, diese Art Musik zu machen, und es gibt schon einen Grund, warum auf Astroworld ein Track namens R.I.P. Screw drauf ist, so, also
da. Ja, das und ja auch, dass er das Album Astroworld genannt hat, zeigt ja auch eben dieses Houston-Mindset von Community, von Zusammenhalt, von Legendenhuldigung, eben R.I.P. Screw, auch der Track, den er hat. Rest in peace, Screw, tonight we take it slowly. So, das
ja, aber es sind natürlich auch die, es sind ja auch die Houston Astros, ne, das berühmte, das Baseballteam, aber auch Astro mit diesem in so richtig Schweben im Weltall sein. Das ist ja, das schwebt alles mit rein, also das spielt hat, alles ja, mit genau. rein in die, in den, in den ganzen Film. So.
Genau. Ja, es ist wirklich, Travis Scott ist so wirklich so der Rapper, so, der das noch am meisten so lebt, sozusagen.
Natürlich, und den Einfluss des Sounds findest du halt wirklich bei allen möglichen Songs, ne?
Ja,
bei,
wirklich überall.
Bei, wie gesagt, A$AP Rocky, bei Thriller, bei Kendrick Lamar, bei Blow My High, bei Gucci Mane und Young Dolph mit Rainbow Colors, dann hast du auf Slime Season 2 von Young Thug mit Love Me Forever, war auch Chopped and Screwed Version drauf. Trade the Truth mit Swang, UGK, Diamonds and Woods, alle diese Sachen, alle diese Songs, die so ein bisschen den Sound widerspiegeln, den Sound emulieren wollen, und natürlich auch ganze Musikrichtungen, die aus dem Chopped and Screwed Sound entstanden
definitiv,
sind.
Definitiv, ja.
Weil ich A$AP Rocky erwähnt hatte, gerade sein erstes Mixtape, was für mich bis heute Meilenstein ist, und der Produzenten-King, der eigentlich diesen ganzen Cloud-Film nach vorne gebracht hat, Clams Casino, ne, der Lil B vorangebracht hat, der A$AP Rocky vorangebracht hat, der Star im Jahr 2011. Dieser ganze Cloud-Sound basiert ja eigentlich auch auf diesen Ideen von Screw, von dieser Entschleunigung der Musik. Also diese ganzen Filme, die du da drinnen hattest, diese Cloud-Waves, später Young Lean und dann die ganzen Funk-Sachen, also dieses wirklich noch, wir machen das Ganze noch ein bisschen dunkler, Space Ghost Purp und wie sie alle heißen, auch Raider Clan und so, das sind alles Ideen, das sind alles die Weiterführungen von diesem Sound, von diesem, wir verzerren die Stimmen, wir kreieren eine Atmosphäre.
Genau.
Und wir haben sehr oft die Diskussion gehabt in den letzten 10 Jahren. Ich finde, die letzten 10 Jahre waren sowieso ein großer Shift, Game Changer, was einfach Hip-Hop allgemein angeht, ne? Nicht mehr eben auf dieses textbasierte, wir achten jetzt hier auf die Reime und so. Wie oft ging es darum, ey, aber it's a Vibe, so, wir müssen einen Vibe transportieren, genau. Wir müssen auf Atmosphäre achten. Mhm. Diese Idee hat Screw 1991 vorangebracht.
Genau. Das ist crazy.
Deswegen, wenn du eigentlich die gesamte Folge von heute runterbrechen möchtest auf einen Satz, dann war er der Erste, der den Vibe erschaffen hat.
Ja, Mann. Ja, Mann.
Weißt du?
Ja, Mann.
Wer ist für die Vibes zuständig? DJ Screw.
Ja, Mann. So.
deswegen, es ist nur lustig, wenn du das runterbrichst, weil Musik und alle möglichen Events in der Geschichte ist ja immer ein Zyklus, das kommt immer wieder in anderer Form, aber Homie hat den Vibe einfach vor 30 Jahren gedroppt, vor über 30 Jahren.
Ja, Mann.
So, Legend, von dem wir jetzt noch profitieren, von dem wir jetzt erst eigentlich so richtig die Früchte essen.
Genau.
Das ist ja das Verrückte, Bruder. Ja. Homie ist 2000 gestorben und 20 Jahre später geht's um Vibe und Atmosphäre und Schweben und
das alles dank ihm, ja.
Und ich meine, daraus entstehen ja auch wieder neue Sachen. Sehr viele machen jetzt im Deutschrap auch so ein bisschen so diese leicht so Elektro-Techno angehauchten Sachen. Ich weiß, einige Sachen sind extrem ass, aber das ist ja genau das Gleiche. Dieses komplette Entfernen von wir rappen hier auf den konventionellen Rap-Beat, sondern wir wollen hier einfach einen Vibe einfangen.
Ja.
Diese Ideen gehen einfach genau darauf zurück. Mhm. Und das finde ich halt
Faszinierend. Ja,
so, und gerade deswegen ist es halt wichtig, über jemanden wie DJ Screw zu sprechen.
Natürlich.
Der auch, mein Gott, aber es ging ja auch eigentlich schon früher los. Ich meine, Bruder, du kennst auch Flairs Diskografie und auch ein bisschen Deutschrap. Frauenarzt und diese ganzen Underground-Leute in Berlin, die waren sowieso von Memphis und Houston inspiriert. Genau. Das weiß ich schon lange.
Ja, genau.
Aber wenn du dir zum Beispiel so Sachen wie wie das erste Airmix-Musik-Tape anhörst oder Fremd im eigenen Land von Flair, so viele, oder selbst Agro-Ansage 5, so viele Songs haben dann auch diese runtergepitchten Vocals in den Hooks drin.
Ja, ja, genau, genau.
Du bist jetzt neidisch, weil du siehst, wie ich im Fernsehen bin. Sagst, was er kann ich auch. Flair's King. Mann, was weißt du schon? 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 Was weißt du schon vom Hartsein? Durchbruchsstar-Sein? Mann, was weißt du schon? Mann, was weißt du schon?
Das ist Houston Sound, Bruder.
Ja, 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 ja.
Ich roll auf Chrom. Ja, das ist Houston Sound, Bruder.
Ja, ja,
so, weißt du, was ich meine?
So, ja, ist so.
Deswegen,
ist so.
Der Einfluss war da, egal ob international und jetzt im modernen Sound oder schon früher im Deutschrap bei Agro und allen möglichen Street-Hittern. Also, der Homie hat was für die Ewigkeit geschaffen, was lustigerweise einfach von alleine sich verändert und neue Sachen erschafft. Und das finde ich einfach dope, das finde ich fly.
Ja, Mann.
Weil es eine andere Art ist, über Musik nachzudenken. Und er hatte diese Art schon vor 30 Jahren. Also, er hatte diese Art eigentlich schon vor Golden Era 1995.
Genau.
Sondern, weißt du, er hatte die schon davor. Deswegen,
Bevor jemand wie Nas überhaupt Illmatic gemacht hat, hatte sich diese Gedanken
gemacht. Hat er schon an Vibes gedacht. So.
Genau, deswegen,
das ist einfach das Verrückte und das Krasse. Und ja, worüber reden wir hier noch?
So,
ja, du kannst seinen Einfluss gar nicht messen. Und er ist, ich glaube, selten Leute in der Musikgeschichte, die so krank ihrer Zeit voraus waren.
Das definitiv, definitiv. Ist
wirklich crazy.
So. Ja, Bro, also an dieser Stelle einfach mal a big Shoutout und big SO an Houston und an die ganzen Legends und RIP an DJ Screw, Mann.
RIP an DJ Screw. Eine andere kleine Empfehlung von mir. Auch wieder eine Anekdote. Ich weiß, ich habe viel geredet heute. Shoutout an den Bruder Beezy, wenn er das hört, der wird genau wissen, was ich meine. Es gibt Leute, die natürlich DJ Screws Legacy weitertragen und weiter voranbringen. Und auf YouTube gibt's einen, der über Jahre das gemacht hat und immer noch weitermacht und wirklich den Original Chopped and Screwed Film macht, weil Screw selbst meinte, it ain't chopped and screwed if Screw didn't do it. Aber er kann es leider nicht mehr machen, aber es gibt Leute, die noch in seinem Spirit produzieren. Weil Chopped and Screwed ist nicht einfach nur mal Tonhöhe ändern und ein bisschen Echo draufpacken, sondern wirklich, ne, wirklich die Arbeit mit den Cuts. Und es gibt einen DJ Slim K. Und Slim K macht seit, glaube ich, 15 Jahren Remixe von allen möglichen populären Songs. Und ich schwöre dir, 2011 in meinem fucking Kinderzimmer habe ich mit Beezy gesessen. Wir haben uns in Fake Styropor Cup Sprite reingetröpfelt, ohne Codein natürlich, und haben die Slim K Remixes gehört zu The Weeknd und zu Drake Songs und zum besten modernen Chopped and Screwed Song, den ich euch empfehlen kann. Das ist der Slim K Remix von Kirko Banks Drank in My Cup.
I done came down, hold up, grip the grain, roll up, girlfriend, want a nigga like me, cause I ain't controlling, roll up, she call me when she wanna change, black diamond my pinky ring, know you weak and we ain't the same, you hit the scene, I make the scene, I'm in her head like Maybelline, H-Time so I made the lean, I'm in her head like Maybelline, H-Time so I made the
lean. Mit diesem Song möchte ich euch heute verabschieden und ich hoffe, dass ihr auch auf den Film gekommen seid.
Ja, Mann.
Limmi, gibt's noch was du sagen möchtest? Gibt's noch einen Gedanken, den du mit uns teilen willst?
Ja, Bro, was kann ich sagen? Es war mir wieder eine Ehre, hier zu sein bei Vibe mit Wizzy. Ich bin immer sehr gerne bei deinem Podcast dabei, so als Gast. War natürlich auch wieder eine Freude, in Houston, beziehungsweise im Süden einzutauchen, so die Legenden von damals zu huldigen, den Leuten zu zeigen, eben was für einen unglaublichen Einfluss so jemand wie DJ Screw hatte. Und ja, Bro, merci pour les travaux an dieser Stelle so. You the big OG, ich sage das immer wieder.
De rien, so, Bro.
Big Shoutout an allen deutschen Zuhörer, auch die meinen Podcast so ein bisschen verfolgen, Limizone. Ja, Bro.
Grüezi an die Altgenossen.
Ja, Mann. I'm working, we working, we ballin, wie Slim Thug.
So, folgt Vibe mit Wizzy auf Instagram, folgt Limizone auf Instagram, kauft euch ein T-Shirt.
Ja, Mann.
Folgt uns auf allen anderen Social-Media-Profilen, wenn ihr konstante Heat wollt.
Genau, also wenn ihr das noch hört, ich weiß nicht mehr, ob es da noch T-Shirts hat, nur so by the way. Nein, Bro, ich danke dir wirklich vielmals, so, war nice, war cool.
War fire. Screw up, Click. Ich werde mir jetzt nach der Aufnahme so ein Handtuch bestellen für $13, Alter.
Bro, ich gönn mir jetzt ein bisschen Lean und hör mir DJ Screw an.
Vamonos.
Vamonos. Ja, Mann.
Alles klar. Leute, wir hören uns. Ciao, ciao.
Goodbye.